So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch und Sie ganz herzlich zu unserer öffentlichen Ausschusssitzung nach der nicht öffentlichen, die wir bis vor wenigen Minuten durchgeführt hatten. Ich begrüße Vertreter des Bundesumweltministeriums zu unserem heutigen Fachgespräch Probleme und Lösungsansätze eines naturnahen und landschaftsverträglichen Ausbaus der erneuerbaren Energien und Infrastruktur. Ein Thema, das kontrovers diskutiert wird, wie wir wissen, und wahrscheinlich wird das heute auch so sein. Ich rufe jetzt die Namen der Sachverständigen auf und bitte Sie alle, uns freundlicherweise selbst nochmal Hallo oder auch Ihren Namen zu sagen, sodass wir nochmal feststellen können, ob das technisch auch gut funktioniert, dass Sie uns hören und mich hören und wir alle Sie hören. Ich beginne mit Frau Prof. Dr. Christina von Haaren von der Leibniz-Universität Hannover, dem Institut für Umweltplanung.
Einen schönen guten Tag.
Wunderbar, seien Sie herzlich begrüßt. So, dann Herr Prof. Dr. Bernd Hans Jürgens von dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Ja, guten Morgen auch an meiner Seite.
Guten Tag. Dr. Björn Peters von Peters Forschungs- und Beratungsinstitut für Energiewirtschaft und Politik.
Ja, ich bin auch hier.
Guten Tag, seien Sie begrüßt. Herr Juniorprofessor Dr. Paul Lehmann von der Universität Leipzig, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Tag. Herr Gerhard Kemmler vom Anglerverein Rodenstein und gleichzeitig Bundesarbeitskreis Wasser des BUND für Umwelt- und Naturschutz.
Ja, schönen guten Morgen. Ich höre und sehe Sie. Danke.
Wunderbar. Und Jörg Andreas Krüger vom Naturschutzbund Deutschland.
Hallo, schönen guten Morgen von meiner Seite.
So, ich grüße Sie alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie uns zugeschaltet sind und uns Ihre Expertise zur Verfügung stellen wollen. Ich muss jetzt ein paar allgemeine Informationen geben. Die Sitzung wird live im Kanal 2 des Parlamentsfernsehens und im Internet übertragen. Stellungnahmen, Statements, Diskussionen werden über das Internet zugänglich gemacht. Wir verfassen üblicherweise von diesen Sitzungen ein Wortprotokoll. Wenn ich jetzt keinen Widerspruch bei meinen Kolleginnen und Kollegen sehe, machen wir das auch dieses Mal so. Sehe keinen Widerspruch, dann ist es so beschlossen. Ich werde Sie jetzt über den Ablauf der Anhörung in Kenntnis setzen. Also das gilt jetzt den Sachverständigen. Sie haben zu Beginn jeweils 6 Minuten. Nein, das stimmt nicht, das wäre schön. Sie haben jeweils 3 Minuten für Ihr Eingangsstatement. Das ist kurz, das wissen wir. Es ist auch für uns geübte Praxis, die immer wieder wehtut. Aber Sie haben ja dann anschließend die Frage- und Antwortrunden, in denen Sie noch mal zu Wort kommen, ausführlich. Das läuft so ab, dass in jeder Fragerunde von jeder Fraktion eine Abgeordnete, ein Abgeordneter eine Frage an einen oder zwei Sachverständige stellt, und zwar innerhalb eines Budgets von 5 Minuten. Das heißt, Frage und Antwort sind 5 Minuten. Das ist jetzt, da Sie alle zu Hause sind und hier nicht die allgemeine Uhr abläuft, ein bisschen eine zusätzliche Anforderung für die Sachverständigen, weil sie genau schauen müssen, wann beginnt die Frage an mich und wie viel Zeit bleibt mir dann innerhalb der 5 Minuten. Aber wenn es zu sehr darüber rausgeht, weisen wir Sie auch durchaus darauf hin, dass es jetzt zu einem Ende kommen müsste. Also, die Fragestellerin, der Fragesteller hat selbst in der Hand, wie viel Zeit zur Antwort Ihnen bleibt. Und wir werden 2 bis 3 Fragerunden auf diese Art und Weise durchführen können. Nochmal eine Bitte an alle zu den Hintergrundgeräuschen. Schalten Sie bitte alle Ihr Mikrofon aus, wenn Sie gerade nicht reden, wegen der Hintergrundgeräusche, aber bekanntermaßen ist dann auch die Übertragbarkeit des Tones besser. So, jetzt muss ich noch eine Änderung zur Kenntnis geben. Die Kollegin Dr. Scheer wollte auch teilnehmen an dieser Sitzung, hat aber jetzt eine Sitzung im Rechtsausschuss wahrzunehmen, weshalb von der Fraktion der SPD der Berichterstatter alleine der Kollege Träger sein wird. Die Berichterstatterinnen, die mir gemeldet sind, sind für die CDU-CSU Herr Dr. Schulze, für die SPD Herr Träger, für die AfD Herr Hilse, für die FDP Herr Dr. Köhler, für die Linke Herr Lenkert und für Bündnis 90 Die Grünen Frau Lemke. Und damit kommen wir zu den Eingangsstatements und es beginnt Frau Professor von Haaren. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Entschuldigung, klappt jetzt nicht mit der Freigabe meines Bildschirms, warum auch immer. Sehen Sie Folien?
Ja, wir sehen Sie.
Sehr schön. Ja, dann freue mich, dass ich heute berichten darf von unseren Forschungsergebnissen zum Thema naturnah und landschaftsverträgliche Ausbau der erneuerbaren Energien oder der Energiewende. Möchte Ihnen ein paar Kernergebnisse dazu vorstellen. Zum einen, wir haben verschiedene Modellläufe für das Gebiet der Bundesrepublik gemacht, um zu errechnen, wie viel Energie wir erzeugen können auf mensch- und naturverträgliche Art und Weise. Die Gesamtforschung wurde finanziert durch das BMU, BFN, aber auch wir haben auch ein EU-Projekt da drin und das Land Niedersachsen hat ebenfalls mehrere Projekte mit uns oder für uns finanziert. Das Wichtigste ist dieses Modell EE100, nennen wir es 100% Energie, mensch- und naturverträglich in Deutschland. Und wir haben, ich nenne nur ganz kurz die Annahmen, weil das wahrscheinlich interessiert, wir haben dort gerechnet, wie viel können wir erzeugen unter Ausnahme aller empfindlichen Flächen, also Lärm unter Lärmschutzgesichtspunkten, unter Ausnahme aller Flächen, die aus verkehrlichen Gesichtspunkten ausgenommen werden müssen, Flughäfen, Flugplätze und so weiter. Und was können wir erzeugen mit Windkraft im Außenbereich und Photovoltaik auf allen geeigneten Dächern. Das haben wir mit hoch aufgelösten Daten gerechnet. Wir haben ausgenommen Energiepflanzenanbau. Und warum? Das sehen Sie hier. Wir brauchen eben für den Energiepflanzenanbau, um dort eine Einheit, eine Energiemenge zu erzeugen, eben erheblich mehr Fläche, als wenn wir das zum Beispiel mit Freiflächen-PV oder auch mit Dachflächen-PV tun würden. Das ist das Kernergebnis unserer Berechnung und ich habe das für Sie entscheidende Szenario hier mal rot eingekastelt. Wir haben den Bedarf, den wir geschätzt haben, gegenübergestellt dem, was erzeugbar ist. Und das Kernergebnis ist, wenn wir nur Dachflächen-PV und Windenergie und
Frau von Haaren, darf ich Sie kurz etwas fragen? Die Folien gehen nicht weiter. Ich nehme an, dass Sie bei der nächsten Folie jetzt sind inzwischen.
Ja, in der Tat.
Ja, wir sind noch bei der Eingangsfolie hier auf dem Bildschirm.
Ich mache mal anders, dann sehen Sie jetzt mehr.
Wir sehen immer noch die Eingangsfolie.
Das ist ja sehr merkwürdig.
Haben Sie das gestartet?
Ja, ich habe es gestartet eigentlich.
Ja.
Dann wird es an der Bandbreite liegen wahrscheinlich.
Dann funktioniert es vielleicht mit der Übertragung nicht, mangels Bandbreite.
Auch komisch, weil ich hier nur erzählen. Aber egal, ich nutze einfach jetzt mal die Zeit. Sie haben die Folien ja auch in Papierfolien, denke ich. Ne?
Also so ist es, ja.
Ja, eben habe ich zu der zweiten Folie gesprochen. Steht meine Anwendung ist frei, ne? Egal. Und also wo nochmal bildlich aufgezeigt ist, wie groß oder wie ungünstig im Grunde genommen die Energieerzeugung über Anbaubiomasse ist. Und bin jetzt bei der Folie, die aufzeigt, dass wir tatsächlich es sehr gut schaffen können, den geschätzten Energiebedarf im Jahre 2040, haben wir inzwischen gesagt, mit ganz naturschonend und ohne Belastung der Menschen erzeugter erneuerbarer Energie auch zu decken. Und in dieser Summe, die wir hier errechnet haben, was wir erzeugen können, über 2000 Terawatt, können wir oder ist noch nicht enthalten Freiflächensolar, sondern nur das Dachflächenpotenzial, was aber derzeit nur zu einem geringen Anteil auch tatsächlich genutzt wird und auch noch nicht bedacht Energieimporte. Das käme also noch hinzu. Und Lebensstiländerungen sind bei der Bedarfsschätzung ebenfalls nicht berücksichtigt, auch wenn wir ansonsten, was den Elektrifizierungsgrad in der Mobilität zum Beispiel anbelangt, relativ anspruchsvolle Annahmen angenommen haben. Was können wir jetzt damit machen? Zum einen schlagen wir vor, auf dieser Grundlage eine Energiefachplanung auf Bundesebene zu installieren. Und man kann aufgrund unserer Daten auch ausrechnen, wie viel anteilmäßig auf der lokalen bzw. regionalen Ebene erzeugt werden kann und angesichts der, sagen wir mal, Energiewendeverpflichtungen oder auch Klimaverpflichtungen der Bundesrepublik in Deutschland, wie viel jede Region oder jede Gemeinde erzeugen sollte. Also wir können die lokale Verantwortung für die Energiewende herunterbrechen auf die Gemeindeebene. Wenn man jetzt so ein Ziel hat, kann man auf der Gemeinde- oder auf der Regionsebene auch tatsächlich partizipativ dieses ausgestalten innerhalb des Korridors, den wir haben, was die empfindlichen Flächen anbelangt oder wir nennen das den Raumwiderstand anbelangt. Und dort haben wir eben noch genug Spielraum, dass auch tatsächlich die lokalen Bedürfnisse dort mit eingehen können. Und damit hätten wir, denke ich, auch ein großes Akzeptanzhindernis, was im Moment ja sehr stark den Fortschritt der Energiewende im Raum derzeit verhindert. Ja, es sind ja ganz viele regionale Raumordnungsprogramme beklagt. Das hoffen wir damit ausräumen zu können. Wir sind im Moment gerade dabei, ein Tool für diese Bürgerbeteiligung oder auch Entscheidungsträgerbeteiligung zu programmieren und das ebenfalls in Niedersachsen in der Region Hannover zu erproben. Das ist hier dieses EU-Forschungsvorhaben, was wir da nutzen. Das wären meine wesentlichen Botschaften. Vielleicht noch eines. Können, denke ich, wenn wir jetzt auch Freiflächen-PV als Reserve sozusagen dazunehmen, was ich empfehlen würde, müssten wir aber die Planungshoheit oder die Zulassungsfragen von der Gemeindeebene auf die Regionsebene anheben, weil die Gemeindeebene damit in gewisser Weise überfordert ist, weil sie nicht den Überblick hat über und auch natürlich da auch nicht die letzte staatliche Naturschutzebene angesiedelt ist. Dies nochmal jetzt zum Abschluss. Ich denke, damit bin ich mit meinen 3 Minuten am Ende.
Vielen Dank, Frau van Haaren. Und das nächste Statement kommt jetzt von Herrn Professor Hans Jürgens. Bitte, Sie haben das Wort.
Ja, meine Damen und Herren, in der kurzen Zeit ich gehe davon aus, dass wir natürlich die Emissionen reduzieren und weniger Energiebedarf haben werden.
Herr Professor Hans-Jürgens, einen kleinen Moment. Frau van Haaren, würden Sie Ihre Folie bitte wieder rausnehmen? Das können wir von hier aus nicht machen. Dankeschön.
So, ich starte noch einmal an. Ich gehe davon aus, dass wir die Emissionen reduzieren müssen. Das heißt, Klimaschutz schont auch natürlich die Flächen. Das ist eine Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung, es wird viel diskutiert über negative Emissionen und Emissionstechnologien. Das lasse ich hier weitgehend raus. Ich sehe die Anfrage so, dass Sie vor allen Dingen kurz- und mittelfristig fragen, wie wir besser im Sinne von naturverträglich unsere Energiesysteme umstellen. Und wenn man die Probleme ansieht, dann ist es vor allen Dingen ein Flächenproblem, vor dem wir stehen. Das heißt, wir haben Nutzungskonkurrenzen, es geht um Freiflächen und das bedeutet also, dass die Flächen zunehmend unter Druck geraten. Das geschieht nicht nur durch die Energiepolitik, sondern das geschieht auch durch andere Entwicklungen, vor allen Dingen auch starke landwirtschaftliche Nutzung für Futtermittel. Der § 13b Baugesetzbuch spielt eine große Rolle, der abgeschafft gehört und so weiter und so fort. Aber hier geht es eigentlich um die Energiefrage. So, wenn man sich das vor Augen führt, dass insbesondere die Flächennutzung das Hauptproblem ist, neben dem Landschaftsbild, vielleicht auch neben dem Bild, vielleicht auch neben dem Schutz einzelner Arten, dann läuft das darauf hinaus, dass man besser schaut, wie man in der Landschaft Flächenverbrauch reduziert oder eine Energiewende gestaltet mit wenig Flächen in Anspruch nahm. Das heißt, für die einzelnen Energieträger und für die einzelnen Erneuerbaren ganz grob skizziert. Die Bioenergie hat begrenztes Potenzial. Das wurde gerade auch deutlich schon bei Frau von Haaren. Natürlich können wir hier weiter optimieren. Wir können die sogenannten Landschaftspflegematerialien besser verarbeiten. Da sind sicherlich noch Mini-Potenziale. Aber insgesamt sind dem Ausbau der Bioenergie landwirtschaftlich und auch im Forstbereich Grenzen gesetzt. Im Forstbereich nutzt es meines Erachtens auch nicht sehr viel, weil das Holz anschließend verbrannt würde. Wenn man dann weitergeht, sehe ich auch geringe Chancen oder eigentlich keine Chancen in der Wasserkraft. Die Wasserkraft, die wir haben, ist nicht sehr groß. Quantitativ spielt es kaum eine Rolle. Es wird auch zur Energiewende kaum beitragen. Hier, vielleicht wird auch einer der folgenden Gutachter dazu noch etwas sagen. Hier geht es aus meiner Sicht vor allen Dingen darum, Anlagen umzubauen und naturverträglicher zu gestalten, möglicherweise auch zurückzubauen. So, was dann bleibt, und das sind sicherlich die Hauptoptionen, die man näher betrachten muss, sind die Solaranlagen, die Photovoltaik und insgesamt die Windenergie. Also so gesehen deckt sich mein Zugang mit dem Zugang von Frau von Haaren. Und hier sind die Potenziale in der Tat noch vorhanden. Sie sind auszuloten und sie sind naturverträglich zu gestalten. Wenige Anmerkungen dazu. Die Photovoltaik ist stark ausgebaut worden. Und um sie naturverträglich weiter auszubauen, sind die Potenziale im urbanen Bereich, also mit Dachphotovoltaik oder am Rande von Infrastrukturen, auf Turnhallen und vielleicht auch auf Konversionsflächen und Ähnlichem, lange nicht ausgeschöpft. Das ist sicherlich eine Hauptstoßrichtung, wo auch weitergehende Förderung zur Lösung beiträgt. Das ist die eine Seite. Die große Frage ist, was ist mit der Photovoltaik in der Landschaft, also der Agri-Photovoltaik? Und ich glaube, dass wir hier auch durchaus Potenziale haben, dass Möglichkeiten bestehen, hier also auch auszubauen. Wenn dies in umweltverträglicher Weise geschieht, dann können gute Entwicklungsmöglichkeiten für Agrarsysteme wie auch für die Energiewende geschaffen werden. Das ist die eine.
Herr Professor Hans-Jürgens, Sie müssten bitte in die Schlusskurve kommen.
Die zweite Richtung ist dann die Windenergie. Und in der Windenergie ist die eine Seite Offshore. Da ist sehr viel planerisch geschehen mittlerweile. Die Zielsetzungen sind festgelegt worden. Und in der Windenergie Onshore, also auf Land, ist das zweite große Potenzial, was ich sehe, zum Beispiel in Waldsystemen. Im Wald wird bisher Windenergie nur bis zu knapp 6% eingesetzt. Und hier reagieren die Bundesländer sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben einige Bundesländer, die beispielsweise Wind im Wald sehr stark fördern. Die Windenergie verursacht auch große Probleme. Auch hier würde ich sagen, dass wir in Planungssystemen voranschreiten müssen. Die Potenziale sind hier insbesondere deshalb interessant, weil von der technischen Seite her große Verbesserungen bei Windenergie zu erwarten sind. Die Anlagen selbst werden bis 2050 sicherlich noch einmal die doppelte Leistung erbringen wie die gegenwärtigen Anlagen.
Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt hat das Wort Herr Dr. Peters. Bitte schön.
Ja, also vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir diskutieren ja heute über Lösungsansätze im Ausbau von Energieinfrastruktur. Und natürlich sind die Probleme dann sehr klar zu benennen. Das haben meine Vorredner teilweise auch schon getan. Nun ist jede Form von Energiegewinnung mit ökologischen Eingriffen in die Natur verbunden, absolut jede. Und das ist auch ein Grund, warum der Begriff erneuerbare Energien an und für sich abzulehnen ist. Der klingt so ein bisschen nach einem Füllhorn, wo man sozusagen nur den Latz aufheben muss und dann fallen die Sterntaler rein oder so. Nichts davon ist wahr. Ich verwende immer den Begriff Umgebungsenergien, weil das impliziert, dass man sich mit den biologischen, chemischen und physikalischen Bedingungen der Umwelt, aus der man, deren Energieströme man anzapft, beschäftigen muss. Also es ist eine Mär zu glauben, dass Umgebungsenergien per se sanft, nachhaltig, ressourcenschonend, gar klimaschonend sind, sondern wir müssen das genauer untersuchen. Es gibt Zielkonflikte zwischen dem Gebot, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere zu schützen. Und ich glaube, auch das jüngste Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland in der Umsetzung der FFH-Richtlinie ist dafür eigentlich ein Indiz genug. Die Abgeordnete oder der Gesetzgeber muss verschiedene Energiestrategien untereinander vergleichen und diejenige auswählen im Sinne von Artikel 20a, die mit den geringsten Umweltauswirkungen verbunden sind. Und sie sind hier auch nicht gänzlich frei in ihrer Politik, sondern sie müssen sich an die Staatsziele halten. Ich hatte darauf schon mehrfach hingewiesen hier in dieser Runde. Und jetzt vervielfacht sich diese Lage, gerade bei der Diskussion um den grünen Wasserstoff, der ja auch noch mal hunderte von Terawattstunden an Energie liefern soll. Also der Druck auf die Fläche wird riesig. Und jetzt würde man bei einer Abwägung beispielsweise feststellen, dass wir Kernkraftwerke abschalten, die im Jahr gut 10 Terawattstunden an Energie erzeugen. Und wenn man das umrechnet in Windkraftwerke, modernster Bauart, braucht man bilanziell ungefähr 800 Stück davon auf einer Fläche von 500 Quadratkilometern, die mit irgendwie 6 Millionen Tonnen an Stahlbeton errichtet werden. Also im Sinne von Nachhaltigkeit im Umgang mit Umwelt und Ressourcen mutet es deswegen eher als ein Akt des politischen Vandalismus an, diese bestens funktionierenden Kernkraftwerke abzuschalten. Die Konsequenz wird nämlich sein, dass wir 50 Millionen Tonnen jährlich an CO2 mehr ausstoßen werden, ohne dass wir jetzt eine Idee haben, woher die Energie sonst kommen kann. Und umgekehrt, die Laufzeitverlängerung für weitere 15 bis 20 Jahre wäre die mit Abstand einfachste, kostengünstigste und umweltfreundlichste Art, um CO2-Emissionen in erheblichem Umfang zu reduzieren. Ich begrüße es daher außerordentlich, dass der Umweltausschuss sich eigentlich erstmals seit 25 Jahren für die umweltpolitischen Ungleichgewichte der deutschen Energiestrategie interessiert. Und da wurde zu lange vielleicht auch elegant weggelächelt.
Herr Dr. Peters, würden Sie auch bitte zum Schluss kommen?
Ja, ich noch einen Satz und dann bin ich durch. Also es wäre eben wichtig, dass Sie die Fragen stellen, mit denen die Umweltauswirkungen aller Energiequellen ehrlich hinterfragt werden, dass Sie zweitens Ihre Beantwortung auch einfordern, jenseits von Gefälligkeitsgutachten, das passiert leider auch häufig, und eben am international anerkannten Stand der Wissenschaft. Sind wir in Deutschland nicht ganz so gut. Und drittens, die Energiestrategie so weit abändern, dass sie in Einklang mit den Erfordernissen des Umweltschutzes kommt und gleichzeitig den volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten gerecht wird. Da haben wir ein großes Spannungsfeld und ich freue mich auf die heutige Diskussion.
Dankeschön. Jetzt hören wir das nächste Statement von Herrn Dr. Lehmann. Bitte, Sie haben das Wort.
Ja, nochmal Hallo von meiner Seite. Ich habe eine Folie vorbereitet, die ich jetzt freigeben würde, in der Hoffnung, dass Sie die auch sehen können. So, jetzt sollten Sie hier eine weiße Folie.
Wir sehen es.
Okay, super. Also ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, hier aus der Forschungsarbeit meiner Nachwuchsforschungsgruppe an der Uni Leipzig und am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung berichten zu können. Die wird im Rahmen der BMBF, sozial-ökologischen Forschung, gefördert und wir befassen uns genau mit der Frage, also wie kann der Ausbau erneuerbare Energien gelingen mit Rücksicht auf Natur und Landschaft und auch Fragen des Anwohnerschutzes. Für das Statement finde ich es zunächst erstmal mal wichtig, eine Botschaft vorwegzuschicken. Also es ist völlig klar, wir müssen über ökologische Konflikte beim Ausbau erneuerbarer Energien nachdenken und überlegen, wie man die reduzieren kann. Aber man muss gleichzeitig natürlich auch das große Bild mitdenken, dass der Ausbau erneuerbarer Energien einen Beitrag zum Klimaschutz leistet und Klimaschutz letztlich die Voraussetzung ist langfristig für Natur und Landschaftsschutz. Also insofern kann es, glaube ich, jetzt nicht darum gehen, zu fragen, wo die Grenzen der Energiewende sind, sondern es ist eher die Frage oder des Ausbaus erneuerbarer Energien, sondern es ist vor allen Dingen erstmal die Frage, wie der Ausbau erneuerbarer Energien ausgestaltet werden kann, damit er mit Rücksicht auf Mensch und Natur und Landschaft erfolgt. Und da sehe ich im Wesentlichen vier Ansatzpunkte. Wir haben jetzt ja auch schon in den Statements über einen Punkt gesprochen, das ist die Standortwahl, aber ich sehe eigentlich vier Ansatzpunkte, über die man sprechen muss dabei. Und das sind diese vier. Ich beginne mal von links mit dem Energiebedarf. Also grundsätzlich gilt natürlich, je höher der Energiebedarf ist, desto mehr erneuerbare Energien brauchen wir, gerade wenn wir perspektivisch über 100% erneuerbare Energieversorgung nachdenken. Und desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dabei zu Konflikten mit Natur und Landschaft kommt. Deswegen denke ich, ist es bei einer ganzheitlichen Strategie sicherlich wichtig, auch diesen Aspekt mitzudenken, also zu fragen, inwieweit funktionieren die Anreize für Energieeinsparung und Energieeffizienz. Und gerade, und das ist ja auch schon mal gefallen, wenn wir darüber nachdenken, jetzt Sektorkopplung voranzutreiben, Wärme- und Verkehrssektoren zu elektrifizieren, was den Energiebedarf nochmal gerade im Strombereich erhöhen wird. Ein zweites Element, was ebenfalls Auswirkungen hat auf die Natur- und Landschaftsverträglichkeit des Ausbaus, ist der Technologiemix. Es ist völlig klar, auch das vorneweg, es braucht einen Mix. Also es gibt jetzt hier nicht die alleinige Technologie, mit der der Ausbau gelingen kann. Alle Szenarien sagen, dass es einen breiten Mix braucht und dass Photovoltaik und Windkraft die tragenden Säulen sein werden, zumindest in Deutschland. Und insofern muss man aber nochmal im Kleinen oder im Feintuning schauen, inwieweit man zum Beispiel bei eher konfliktarmen Technologien wie der Photovoltaik auf Dächern administrative Barrieren abbauen kann oder eben inwieweit man bei Technologien, die konfliktträchtiger sind, Herr Hans-Jürgens hat ja zum Beispiel schon die Biomasse genannt, schaut, was ja auch gerade im EEG schon passiert, dass die an klare ökologische Kriterien geknüpft ist, als zum Beispiel nur für Abfall und Reststoffe eine Förderung erfolgt. Der dritte Punkt, und das ist sicherlich auch der, wo am meisten Handlungsbedarf besteht, ist die Standortwahl. Also die Frage, wo sollen erneuerbare Energieanlagen stehen, wo sollen sie aber vielleicht auch nicht stehen? Und da sehe ich aus meiner Sicht so drei Punkte, über die es sich vielleicht auch später nochmal lohnen würde zu diskutieren. Die eine Frage ist eben, inwieweit man vom aktuell geltenden Individuenschutz übergehen sollte zu einem Populationsansatz, also Ausnahmen vom individuellen Tötungsverbot zulässt, solange der Bestand der Population insgesamt gewährleistet ist. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist, ist die Frage, inwieweit artenschutzrechtliche Genehmigungsverfahren standardisiert werden können. Und ein dritter Punkt, auch der ist wichtig, nochmal mitzudenken, ist nochmal zu prüfen, inwieweit es hier Konflikte auch mit anderen Flächenrestriktionen gibt. Also es ist zum Beispiel völlig klar, wenn wir pauschale Abstandsregelungen zur Siedlung haben oder pauschal Windenergie im Wald ausschließen oder Vorgaben der Flugsicherung, Abstände zu Flugsicherungsanlagen, all das führt natürlich dazu, dass die verfügbare Fläche kleiner wird und es wahrscheinlicher wird, dass es Konflikte aus ökologischer Sicht gibt. Insofern muss da auch immer eine Abwägung erfolgen, inwieweit man da ein Gleichgewicht schafft.
Den vierten Punkt müssen Sie bitte etwas kürzer machen.
Wie bitte?
Den vierten Punkt müssen Sie etwas kürzer machen, bitte.
Das ist auch bloß ein Satz, danke. Aber auch ein wichtiger Aspekt, es gibt natürlich auch Maßnahmen vor Ort, die man ergreifen kann, um die Natur- und Landschaftsverträglichkeit zu gewährleisten. Also Abschaltautomatiken, Ruhezeiten für Windkraftanlagen zum Beispiel. Und da lohnt es sicherlich nochmal stärker auch in die Innovationsförderung zu gehen, um da die Technologie voranzutreiben und Naturverträglichkeit zu gewährleisten, ohne dass man bestimmte Standorte pauschal ausschließen muss. Das war's. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Professor Lehmann. Herr Kemmler hat jetzt als nächster sein Statement, bitte. Und die Präsentation ist schon weg. Herr Kemmler, bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, danke für die Einladung. Heute spreche ich zu Ihnen als Mitglied der Lenkungsgruppe im Forum Fischschutz, der Projektgruppe Freie fließende Flüsse im Bundestag, des Bundesarbeitskreises Wasser und als Sachverständiger des Deutschen Angelfischerverbandes. Am 17. Dezember 2020 stellte das Europaparlament klar, dass für die Klima- und Energieziele der EU im Rahmen des Übereinkommens von Paris die Wasserkraft einen Beitrag leisten kann. Es ist jedoch der Auffassung, dass dies nicht zulasten von Oberflächengewässern und des Schutzes von Lebensräumen gehen sollte. Flüsse gelten nach Europaparlament als wichtigste Quelle von Ökosystemleistung und gehören zu den am stärksten bedrohten Bereichen biologischer Vielfalt in Europa. Seit 1970 sind die Süßwasserarten um 83% zurückgegangen, so das Parlament. Daran hat die Wasserkraft einen signifikant hohen Anteil. Was hält Deutschland dem entgegen? Es wird viel über Durchgängigkeit an Wasserkraftstandorten geredet, aber die Erfolge nach 20 Jahren Wasserraumrichtlinie sind bescheiden. Mit Einführung des § 35 im Wasserhaushaltsgesetz waren die Dämme gebrochen. Es gilt übrigens im Widerspruch zu den Paragraphen 6 und 12 im gleichen Gesetz. Sie fordern, die Erhaltung und Funktions- und Lebensfähigkeit von Lebensräumen und eine Erlaubnis ist zu versagen, wenn schädigende Gewässerveränderungen nicht ausgeglichen werden können. Das wird nicht beachtet. Hierfür hat aber die Wasserraumrichtlinie den Artikel 4 Absatz 7 und das BHG, den Paragraph 31, mit einer Ausnahme geschaffen, die man im Vollzug der weiteren Gesetzgebung vollkommen vergessen hat. Nur diese befreien Betreiber von der Umwelthaftung. Anordnungen durch Behörden zur Verbesserung der Situation blieben in den 20 Jahren Wasserraumrichtlinie weitestgehend aus. Für große Wasserkraftwerke gibt es außer mit schadensmindernden VLH-Turbinen keinen Fischschutz. Das führt dazu, dass beispielsweise vorige Woche im Rhein die toten Aale bei Hochwasser in den Bäumen hängen geblieben sind. Oder in Kostheim gerade unzählige Aale mit den Rechenreinigern entsorgt wurden. Immerhin eine Verantwortungsart höchster Stufe mit anderen 4 Arten vergleichbar. Leider hat der Gesetzgeber in Deutschland zur gleichen Zeit wie das EU-Parlament mit dem Gesetz zur erneuerbaren Energie das Gegenteil getan und klare Forderungen der Kohärenz der Umweltgesetzgebung mit der Richtlinie 2018-201 streiflichst missachtet und will diese verfehlte Wasserpolitik noch forcieren, aber nicht mit uns.
Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Und das letzte Statement in der Eingangsrunde kommt von Herrn Krüger. Bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, auch nochmal auf diese Fragen einzugehen, die uns ja alle sehr, sehr stark umtreiben. Und ich würde gerne noch am Anfang die Einordnung noch mal so ein bisschen machen. Wir stehen ja vor der Herausforderung, dass wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in ein System reinkommen, wo wir sagen, wir müssen Biodiversitätsverluste, die wir überall haben, auf der einen Seite begrenzen und die Erderhitzung stoppen und Biodiversität wiederherstellen. Der Weltbiodiversitätsrat hat ja 2019 in seiner großen Stellung auch herausgefunden, Mensch, momentan sind es vor allem die intensiven Landnutzungen, die wir haben, als Probleme für die Biodiversität. Der Klimawandel, die Erderhitzung wird das erst noch werden. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, dass wir keine Alternative haben, dass wir aber eben nur mit naturverträglichen erneuerbaren Energien wirklich einen Lösungsbeitrag leisten, der tragfähig ist. Wenn man sich dann anschaut, was dann an Energieträgern für uns in Deutschland übrig bleibt, da ist schon viel gesagt worden zur Wasserkraft, da ist gesagt worden zur Bioenergie, dass das nur mit Reststoffen und Abfallstoffen sinnvoll sein kann, dass die Verfeuerung von fast 50% unseres Bucheneinschlags nicht sinnvoll ist, weil wir es eigentlich stofflich für die Kaskadennutzung brauchen. Aber es ist eben auch darauf hingewiesen worden, dass die Hauptlasten in der Freifläche momentan auf die Windkraft und auf die PVs hinauslaufen. Und bei beiden ist es aus unserer Sicht so, dass wir zum einen die Standortwahl sehr stark in den Mittelpunkt der Diskussion stellen müssen. Und dies wird nur gelingen, wenn wir eine funktionierende Raumordnung hinbekommen. Diese Raumordnung haben wir in vielen Bundesländern nicht. Wir fordern, dass wir da in allen Bundesländern zu einer wirksamen Planung und Steuerung wiederkommen mit Ausschlusswirkung, sowohl für die Windkraft als auch für die flächenhaften Photovoltaikanlagen. Und wir glauben, dass es sinnvoll wäre, gerade für Arten, die immer wieder ja auch dann Gegenstand von Klagverfahren sind, dass wir für diese Arten zusätzliche Kriterien bei der räumlichen Steuerung einführen. Unser Vorschlag ist hier beispielsweise bei der Windkraft die Einführung von Dichtezentren für windkraftsensible Arten, eben die gleich in der räumlichen Steuerung ausschließt, ähnlich wie heute Siedlungen und Naturschutzgebiete im Wesentlichen ausgeschlossen sind oder Nationalparke, um so schon mal eine Konfliktminderung in der Fläche hinzukriegen. Das kann man eins zu eins übertragen, auch auf das Design und die Dimensionierung von großen Freiflächenanlagen. Wir können uns sicherlich alle vorstellen, dass wir eine naturschutzverträgliche Freiflächenanlage mit einer Doppelnutzung mit der Landwirtschaft hinkriegen, in der Größenordnung von vielleicht 10 oder 20 Hektar. Wenn ich aber dann Planungen sehe und höre, wo ich dann plötzlich 200, 250, 300 Hektar am Stück habe, die dann eventuell als großer eingezäunter Block in einer Landschaft liegen, dann wird das mit der Naturverträglichkeit sehr schwer werden. Was wir zudem glauben, ist, dass wir uns ehrlich machen müssen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, Landnutzungssysteme sind momentan der Haupttreiber des Naturverlustes. Und wenn wir uns dann die Arten anschauen, über die wir oft reden, wenn wir über Probleme beim Ausbau der Windkraft reden, dann sind das in der Regel Arten, die vor allem durch Intensivierung von Land- und Forstwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Wenn man es mal ganz zuspitzt, der Rotmilan hat nicht das zentrale Problem der Windkraft, der Rotmilan hat das Problem der Intensivierung der Landwirtschaft in den letzten 20, 30 Jahren gehabt. Und das müssen wir in Zukunft stärker gemeinsam denken. Unsere Überlegungen gehen da auch in die Richtung, dass man sagt, Mensch, kriegt man es zum Beispiel mit der Branche hin, einen guten Standard zu entwickeln für die Verpachtung von Windkraftstandorten in Wald oder in landwirtschaftlichen Flächen, wo zum Teil ja erhebliche Pachteinnahmen generiert werden können für die jeweiligen Flächeneigentümer. Kann man das zusätzlich an ökologische Kriterien im Privatrechtlichen binden? Gibt es da eine Selbstverpflichtung der Branche, wo man vorankommen kann? Und dann natürlich durchaus jenseits der einzelnen Kompensationsverpflichtungen die Frage von Artenhilfsprogrammen und staatlicher Trägerschaft. Wenn wir es nämlich schaffen, die Arten insgesamt in einen besseren Erhaltungszustand zu bringen, dann wird es auch leichter sein, die Ausnahmetatbestände zu erfüllen, die im Einzelfall dann mal greifen müssen, wenn eine Windkraft in einem Eignungsgebiet eine Art oder einen einzelnen Standort mit einem erhöhten Risiko versieht. So viel von meiner Seite.
Dankeschön. So, vielen Dank für all Ihre Statements zu Beginn, die uns jetzt erstmal die Grundlage für die anschließende Debatte geliefert haben. Und wir gehen jetzt in die erste Antwort-Fragerunde mit den vorhin von mir skizzierten 5 Minuten. Und es beginnt Herr Dr. Schulze. Bitte, Herr Schulze.
Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst mal herzlichen Dank an alle Fachleute, die uns mit ihrem Statement in die Problematik eingeführt haben. Meine Frage geht an Christina von Hahn. Sie haben sehr eindrucksvoll gezeigt, wie das Verhältnis Energiegewinnung aus PV-Anlagen im Vergleich zu Biomasse betrifft, wie groß die Flächenbedarfe sind. Und daraus resultiert natürlich die allererste Frage. 2003/2004, als das EEG sich der Bioenergie stärker zugewandt hat, werden ja die Dinge eigentlich auch schon bekannt gewesen sein. Warum ist man dann bei der Förderung in diese Richtung marschiert? Können Sie da etwas aus der Historie sagen? Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn wir diese Erkenntnisse jetzt haben, ob es nicht sinnvoll wäre, dort noch stärker die Förderung zurückzunehmen und uns wieder in die Richtung bewegen, dass wir diese Flächen für andere landwirtschaftliche Nutzungen zur Verfügung haben, damit der Flächendruck, der insgesamt da ist, nicht so groß ist. Wir diskutieren ja gerade das Insektenschutzgesetz, das hängt natürlich alles zusammen. Das für die erste Runde. Danke.
Ja, danke für die Frage. Sicher hätte man 2003 anders steuern können, das sehe ich auch so. Im Grundsatz wäre die Sache absehbar gewesen für einen schnellen Erfolg, würde ich mal sagen. Damals der erneuerbaren Energien, des erneuerbaren Energienzuwachses war die Bioenergie sozusagen die low-hanging fruit, wie man so schön sagt. Damit ging es einfach schnell, weil die Technologie war da, da musste nichts entwickelt werden. Die Landwirtschaft hat sich wahrscheinlich sehr viel schneller darauf umgestellt, als in der Politik gedacht wurde, aber so ist es dann gekommen. Meine Lehre aus damals ist, dass wir das auf keinen Fall jetzt wieder genauso machen müssen, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel Freiflächen-PV freigeben würden, muss das in gesteuerter Art und Weise erfolgen und nicht mit starken zentralen Anreizen oder Anreizen von Bundesebene, wo man dann die Folgen nicht mehr anfangen kann. Das erstmal zu dieser Frage. Die Flächen, die wir gewinnen, wenn wir jetzt, wir haben ungefähr 2 Millionen Hektar Anbaubiomasse in Deutschland, wo wir sagen könnten, wir nehmen jetzt 10% dieser Fläche meinetwegen für PV. Wir können auch, selbst wenn wir viel weniger nehmen, können wir noch sehr viel Energie darauf erzeugen. Dadurch gewinnen wir neue, also wir haben dadurch 2 Vorteile. Zum einen vermindern wir, wenn wir jetzt nicht Agrar-PV nehmen, sondern tatsächlich Freiflächen-PV ground-mounted, also wie heißt es, also auf dem Boden, können wir bei entsprechender Ausgestaltung Vorteile für den Wasserschutz und für auch den Naturschutz erzeugen. Wir machen im Moment in Niedersachsen, gehen gerade solche Versuche los, an der die Solarenergie, die Solarindustrie auch beteiligt ist. Die Verbände sind bereit, da alles Mögliche zu machen, aber das wissen Sie ja wahrscheinlich. Aber selbst wenn man nur ganz normal Freiflächen-PV ohne weitere Maßnahmen, zum Beispiel in die roten Gebiete, wo Nitratreduzierung in Niedersachsen notwendig ist, lenken würde, hätten wir schon eigentlich einen Win-Win-Effekt und letztendlich auch eine Einkommensalternative da für die Landwirtschaft. Insofern, ich denke, es geht wirklich um eine intelligente Steuerung. Dann ergibt sich dieser Konflikt gar nicht so stark, der hier aufgemacht wird zwischen Artenschutz, Naturschutz, aber natürlich auch Lärmschutz oder Schutz von schönen Landschaften, von für die Erholung wichtigen Landschaften. Aber es geht mal darum, einfach mal das in einem Korridor zu steuern. Wir wollen nicht flächendeckend von der Bundesebene runtersteuern auf die regionale oder Gemeindeebene, aber wir wollen Korridore aufzeigen, oder wir halten es für richtig, Korridore aufzuzeigen, in denen sich die regionale und lokale Entwicklung bewegen kann, sodass dann auch tatsächlich auch die Akzeptanz vor Ort steigt. Und das, was Herr Lehmann aufgezeigt hat, genau so muss es laufen. Das haben wir ja auch in diesem Modell vorhanden. Die Politik muss sich quasi diese Daten, denke ich, auch zu eigen machen und auch sagen, okay, mit welchen Vorgaben, die wir in die Modelle eingespeist haben, sind wir einverstanden, wo wollen wir was ändern? Wir haben zum Beispiel nur für Fichten und Kiefernmonokulturen haben wir Windkraft in das Modell eingespeist. Da kann man auch sagen, nein, wollen wir gar nicht. In welchen Bereichen wollen wir zum Beispiel Freiflächen-PV oder so dazu?
So, Frau von Hahn, vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Herrn Träger.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und herzlichen Dank an alle Sachverständigen für ihre interessanten und klugen Ausführungen. Meine Frage geht an Herrn Professor Hans Jürgens, aber noch einen Satz kurz zu Herrn Peters. Herr Peters, ich glaube, dass Planungssicherheit eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir auch, wie soll man sagen, die unternehmerischen Potenziale, und das kann man auch ruhig auch runterbrechen auf die Bürger, entfesseln. Und ich glaube, die Aufgabe der Politik ist, dass wir jetzt keinen Zickzackkurs mehr fahren in der Frage des Atomausstiegs, mal ganz von den gesundheitlichen und lebensbedrohlichen Auswirkungen und Gefahren, die die Atomenergie macht, aber auch im Blick darauf, auf die wirklich notwendige weitere Entwicklung der erneuerbaren Energien, halte ich das für einen wichtigen Punkt. Herr Professor Hans Jürgens, Frau von Hahn hat es ja gerade schon angesprochen, und Sie haben es auch gesagt, der Flaschenhals sind tatsächlich die Flächen. Wie schaffen wir Anreize, wie schaffen wir Motivation dazu, dass tatsächlich genug Flächen bereitgestellt werden? Würden Sie sagen, dass die Idee, dass man die Länder in die Pflicht nimmt, bestimmte Flächen eine Menge von Flächen bereitzustellen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, ohne natürlich in die Planungshoheit der Gemeinden einzugreifen, aber dass diese grundsätzlich diese Idee zielführend sein kann, damit wir weiterkommen und auch diesen geforderten Transparenz, diese Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen im demokratischen Diskurs darzustellen. Halten Sie das? Was sagen Sie zu dieser Idee?
Ich glaube, dass für diese Idee hilft nochmal ein Blick auf die Offshore-Windanlagen. Offshore haben wir ja planungsseitig sehr viel erreicht, dadurch, dass die Planung praktisch aus einer Hand erfolgt. Nicht? Wir haben von der Zone bis diese Ausschlussmeilenzone haben wir ein einheitliches Planungssystem und dann auch
Herr Hans-Jürgens, Sie sind hier nur ganz abgehackt zu verstehen. Probieren Sie es mal ohne Video. Vielleicht hören wir Sie dann besser.
Ja, ich hatte gesagt, dass wir sehr viel lernen können von den Windkraftanlagen offshore. Und weil dort sozusagen die Planung ja sehr effizient erfolgt ist mit dem Bundesamt für Naturschutz durch eine zentrale Stelle. Das heißt, dort sind Vorranggebiete ausgewiesen, was Planungssicherheit auch für die Investoren schafft. Ich glaube, dass wir für den Bereich, insbesondere für den Bereich Windenergie, sehr wohl von solchen Planungen lernen können und dass es helfen würde, so etwas durchzuführen, indem also eine geordnete Abschichtung erfolgt. Wo sind Vorranggebiete? Welche Gebiete scheiden aus? Wo geht es gar nicht? Vor allen Dingen, welche Waldsysteme sind zukünftig geeignet für Windkraftanlagen und so weiter und so fort? Der Blick auf die einzelnen Bundesländer zeigt hier, dass sehr unterschiedlich vorgegangen wird. Also ich nehme nur mal das Beispiel Windkraft über Wald. Es sind nach meinem Kenntnisstand 6 Bundesländer, die das weitgehend zulassen. Andere Bundesländer hingegen bisher nicht. Ich glaube sehr wohl, dass ein Aufruf zur Planung, das ist ja nicht der Bund, der das selber machen kann und soll, sondern ein Aufruf zur Planung an die nachgelagerten Ebenen, und das sind in den meisten Fällen die Ebenen der Bundesländer, man muss sehen, wie innerhalb der Bundesländer das planungsmäßig weiter heruntergebrochen wird, dass das eine große Hilfe sein kann, um hier einen Schub zu geben in eine effiziente und auch effektive erneuerbare Energie. Das halte ich für sehr wohl für richtig und auch für empfehlenswert.
Dankeschön. Herr Hilse, Sie stellen die nächste Frage.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ganz kurz zu Herrn Träger. Wenn man einen falschen Weg beschreitet und das dann irgendwann auch erkennt, dann kann man von diesem Weg auch abweichen. Das hat dann nichts mehr mit Planungssicherheit zu tun. Gut, meine Frage geht an Björn Peters. Sie hatten vorhin schon darauf abgehoben, wie viel Millionen Tonnen letztendlich Stahlbeton verbaut werden müsste, um ein Großkraftwerk zu ersetzen. Wenn Sie vielleicht noch mal ganz kurz auf diesen Flächenverbrauch und vor allen Dingen auf den Verbrauch von Ressourcen eingehen könnten, von Windenergie, von Photovoltaik und Bioenergie im Vergleich zu Großkraftwerken und was das dann letztendlich für Auswirkungen auf Umwelt und Natur haben.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben hier eine sehr deutsche Debatte. Also überall sonst, selbst im europäischen Ausland, mit Ausnahme Österreich vielleicht, wird die energiepolitische Debatte ganz anders geführt. Wir haben hindert anzuerkennen, dass wir eine sehr große ökologische Herausforderung haben. Wir müssen mit der Zivilisation in Frieden mit der Natur kommen. Und wir werden es auch nicht schaffen, indem wir unsere Wirtschaft abwürgen, jetzt mal ganz in extrem gesprochen, irgendwas Positives für die Umwelt zu bewirken. Also Deutschland alleine wird die Welt im Klimaschutz nicht ändern, sondern wir haben es in der Vergangenheit dadurch geschafft, dass wir in Deutschland Technologien entwickeln, die so begehrt sind in der Welt, dass sie Exportschlager werden. Und das in Bezug auf Energietechnologie müssen das Energieformen sein, die kostengünstiger sind als Kohle, Öl und Gas. Und wenn wir das schaffen, eine Technologien zu entwickeln, die günstiger sind als die fossilen Energieträger, erst dann werden sie in den Schwellenländern übernommen werden. Und in diesem ein weiterer Aspekt hierbei ist, wir stehen deswegen so unter Druck, etwas für Artenvielfalt zu tun, weil wir flächengierig sind. Wir verbrauchen mehr und mehr Flächen. Und letztlich wäre der beste Schritt, um das zu begrenzen, indem wir uns konzentrieren oder nur konzentrierte Technologien verwenden, um Energie, Nahrungsmittel und Rohstoffe herzustellen. Und am besten sollten wir auch die Stoffkreisläufe so schließen, dass wir möglichst gar keine neuen Rohstoffe benötigen. Also das wäre eine sinnvolle Agenda für ein Land oder eigentlich auch für die Welt, dass wir schauen, dass wir den Umweltfußabdruck möglichst verringern. Und jetzt zu der Frage, selbstverständlich, wenn Sie ein Großkraftwerk, das sich ja auch aus, oder warum haben wir Großkraftwerke? Wir haben Großkraftwerke, weil sich das als ökonomisches Optimum erwiesen hat in der Vergangenheit. Wenn wir ein Großkraftwerk ersetzen durch 100 kleine Kraftwerke, dann ist es klar, dass dieses eine Großkraftwerk sehr viel weniger an Ressourcen verbraucht und an Fläche verbraucht als die 100 kleinen. Und die bei der, also jetzt Kernkraft versus Windkraft, habe ich schon gesagt, das sind ja 800 Kleinkraftwerke. Und bei der Photovoltaik reden wir über Kleinstkraftwerke, wobei ich eigentlich nicht glaube, dass die Photovoltaik wegzudenken ist, auch in Zukunft nicht. Also gerade auf Dachanlagen, die Dächer stehen zur Verfügung. Es ist kein weiterer Eingriff in die Umwelt und Photovoltaik ist so günstig geworden, dass es alleine aus Eigennutz die Leute das von sich aus auch dann aufs Dach packen, wenn es nicht mehr gefördert wird. Und das finde ich sehr interessant, dass wir da also eigentlich schon in einem Phasenübergang sind. Die Leute brauchen nicht mehr unbedingt die staatliche Förderung, um das Richtige zu tun. Bei der Windkraft habe ich sehr große Probleme, weil sie eben die Flächen sehr viel stärker schädigt, auch nachhaltig schädigt. Wenn Sie beispielsweise gerade im Wald ein Windkraftwerk aufstellen, brauchen Sie Zuwegungen. Sie erzeugen damit Lichtungen, die nicht so klein sind und damit wird der Wald sturmanfälliger. Gerade in Zeiten des Klimawandels erwarten wir ja mehr Stürme und heftigere Stürme. Das heißt, wir schädigen die Natur dort, wo sie am empfindlichsten ist und versuchen etwas zu tun, was dem eigentlich entgegenwirkt. Das kann nicht so ganz der Weisheit letzter Schluss sein. Und wie gesagt, wenn Sie ins benachbarte europäische Ausland schauen, ich war letztes Jahr noch vor Corona in Polen, in Estland, in einem Finnen gesprochen mit Holländern, die haben alle eine etwas andere Debatte hierüber. Und Herr Träger, es ist richtig, die Energiewirtschaft plant auf 30 Jahre Investitionszyklen. Aber dieses Vertrauen in den Staat ist dort schon seit 20 Jahren immer heftiger unterminiert worden, weil alle 2-3 Jahre sich grundlegende Dinge in der Energiewirtschaft verändert haben, in der Energiepolitik verändert haben, sodass eigentlich kaum noch jemand wirklich Kraftwerke neu baut. Und die Großen, die RWE zum Beispiel, investiert sehr viel Geld in neue Kraftwerke, aber nicht hier in Deutschland.
Herr Dr. Peters, weiteres in der nächsten Runde, bitte. Wir sind schon gut über den 3 Minuten. Da wir hier in der öffentlichen Sitzung sind, möchte ich nicht stehen lassen im Raum, dass Deutschland eine Debatte führt, die nirgendwo sonst geführt wird, im außerdeutschen europäischen Ausland. Wir befinden uns wie die meisten europäischen Länder unter dem Dach der EU und bewegen uns in Deutschland energie- und klimapolitisch in dem Rahmen der EU. So, jetzt kommt die nächste Frage von Herrn Dr. Köhler, bitte.
Vielen lieben Dank. Meine Frage geht an Professor Lehmann, vielleicht nur einen Satz. Ich glaube, der Herr Peters bezog das auf die Diskussion um die Atomenergie. Also ich denke mal, dass eine europäische einheitliche Energiepolitik das einzig Sinnvolle ist. Da haben Sie vielleicht recht, Frau Köttingen-Hull. Nur das sozusagen zur Diskussion, das klarzustellen. Ich glaube aber auch, dass die Erneuerbaren zeigen, wie günstig sie geworden sind. Gerade Solar, aber auch die Windenergie schafft ja einiges. Und wir sind ja heute sozusagen in dieser Diskussion um die Standortvorteile. Und Professor Lehmann, Sie haben, finde ich, ganz fantastisch ausgeführt, diese 4 Punkte, in denen es sozusagen, wie wir zusammendenken müssen, wenn wir weiteren erneuerbaren Ausbau hinzufügen wollen. Ich würde trotzdem, ich weiß, Sie haben noch viel mehr Punkte, aber ich würde diesen Standortauswahlpunkt trotzdem noch mal ein bisschen näher betrachten. Und Sie haben einen ganz interessanten Punkt gebracht. Und damit würde ich vielleicht anfangen. In der zweiten Runde habe ich dann noch mehr Fragen, aber vor allen Dingen könnten Sie noch mal sozusagen diese Idee zwischen Populations- und Individuenschutz ausführen. Weil ich glaube tatsächlich, dass das, ja, was ist neben der ganzen Frage, wo stellen wir es eigentlich hin? Wenn wir wirklich in Zielkonfliktdiskussionen kommen, dann ist das ein ganz, ganz zentraler Teil im Artenschutz. Sicherlich die Frage sozusagen, wie können wir denn am sinnvollsten beide Ansprüche, die wir in Zielkonflikten haben, miteinander verbinden? Und natürlich, wir wollen sowohl Naturschutz und Artenschutz voranbringen, als auch den Klimaschutz stärken und das über unterschiedlichste Herangehensweisen. Und da würde mich wirklich interessieren, sagen, wie Sie diesen Punkt, ob Sie den noch ein bisschen weiter beleuchten. Danke.
Ja, Herr Köhler, vielen Dank für die Frage. Also die Grundidee, die das Naturschutzgesetz regelt, ist ja die, dass es generell verboten ist, Lebewesen zu töten durch Infrastrukturmaßnahmen. Es gibt ein individuelles Tötungsverbot. Insofern muss bei jedem Eingriff das gewährleistet sein, dass dieses Risiko nicht signifikant steigt. Das Naturschutzgesetz sieht aber auch Ausnahmeregelungen vor. Und auch das europäische Recht, in das das deutsche Naturschutzrecht eingebettet ist, sieht Ausnahmeregelungen vor unter ganz bestimmten Bedingungen. Und die Frage ist nun eben, inwieweit man diese Ausnahmeregelungen nutzen kann und sollte, wenn gleichzeitig gewährleistet ist, dass insgesamt der Population der betroffenen Arten, die Populationen der betroffenen Arten nicht gefährdet werden oder beeinträchtigt werden. Und um das mal zu illustrieren, wie das funktionieren kann, würde ich einfach mal das Beispiel Hessen nehmen, mit denen wir kooperieren, mit dem Regierungspräsidium Mittelhessen. Und dort wird zum Beispiel so verfahren, das hat Herr Krüger auch schon angesprochen, dass man Schwerpunkträume festlegt oder Dichtezentren definiert und diese per se ausnimmt. Also das wären zum Beispiel Hauptvorkommen des Rotmilans als eine der windsensiblen Arten. Und da sagt, da gibt es auf jeden Fall keine Standorte für Windkraftanlagen. Die planen dort auch mit Ausschluss. Das heißt, sie legen dann Gebiete fest und nur innerhalb dieser Gebiete darf gebaut werden. Im Umkehrschluss, und das ist die zweite wichtige Komponente bei diesem Ansatz, ist dann aber, dass man in allen sonstigen Gebieten sagt, dort darf Windenergie prinzipiell gebaut werden und dort darf prinzipiell unter Umständen auch eine Ausnahme vom individuellen Tötungsverbot zugelassen werden. Das heißt, es sind zwei Standbeine, die hier zusammenkommen. Schwerpunkträume, Dichtezentren, die geschützt werden, die hart geschützt werden und ein weicherer Ansatz, wo man Ausnahmeregelungen vom individuellen Tötungsverbot zulässt, solange die Population nicht beeinträchtigt ist. Und beides zusammen kann dann eben möglicherweise dazu beitragen, dass mehr Flächen naturschutzverträglich für die Windenergie bereitgestellt werden.
Dankeschön. Und die nächste Frage hat Herr Lenkert, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch vielen Dank an die Sachverständigen. Bevor ich meine Frage an Herrn Kemmler stelle, ein kurzer Kommentar zu Frau von Hahn. Frau Professor, Sie haben recht mit Ihren Flächenbetrachtungen. Es gibt aber einen deutlichen Unterschied zwischen Biomasse und Solar. Solange wie wir es nicht schaffen, die saisonale Speicherung von Strom, den wir über PV erzeugen, sicherzustellen, werden wir auf Biomassestrom als speicherbar und nutzbar zu jeder Zeit nicht verzichten können. Das heißt also, die Aufgabe steht für die Wissenschaft. Aber jetzt meine Frage an Herrn Kemmler. Sie haben in Ihrer Stellungnahme auf die Probleme der Gewässer hingewiesen. Könnten Sie die Entwicklung der Fischbestände an einem Beispiel darlegen und der Arten? Und wie wäre die Situation für viele Fischarten ohne menschliche Unterstützung?
Ja, danke für die Frage, Herr Lenkert. Sehr gern mache ich das. Und ich würde das gern am Beispiel meines Heimatgewässers vortragen. Und zwar ist die Situation, wir haben hier einen Oberflächenwasserkörper in Thüringen von 100 Kilometer, Mittlere Saale nennt er sich. Aber eins der fischreichste Nebenfluss der Elbe, Deutschland, und Laichgebiet für den Lachs. Der in der Fischerei übliche Bewertungsmaßstab gegenüber den Wasserrahmenrichtlinien FIPS-Maßstab ist die Fischbiomasse. Und die betrug 1900 noch etwa 1000 Kilo pro Hektar. Es haben ja viele Familien vom Fischfang gelebt. Und in Deutschland wurde damals bis zu einem Drittel der Bevölkerung mit Süßwasserfischen die Eiweißversorgung gesichert. So, das könnte man als sehr guten Zustand der Wasserrahmenrichtlinie bezeichnen. Ein Gutachten 1994 nach den schlechten Gewässerzuständen in DDR-Zeiten kam man noch auf 300 Kilo pro Hektar Fischbiomasse. Und trotz Wasserrahmenrichtlinie wiesen alle 5 Messstellen in der Mittleren Saale 2019 weniger als 20 Kilo, also von 1000 auf 20 Kilo Fischbiomasse pro Hektar aus, obwohl die Wasserqualität sich verbessert hat, durch Bau von Kläranlagen vor allen Dingen. Woran liegt das? Die negativen Einflüsse durch 13 neue oder reaktivierte Wasserkraftanlagen mit insgesamt nur 3,5 Megawatt, kleines Windrad, Prädatoren, Klimawandel und unerkannte schädliche Einträge, wie zum Beispiel Reifenabrieb aus Straßenabwässern und eine ökologisch schädliche Talsperrensteuerung, sind am Niedergang der Fischfauna beteiligt. Kein einziger Wasserkraftstandort verfügt über einen Fischschutz nach dem Stand der Technik. wenn auch gerade für Millionen im Überlauf die Durchgängigkeit von Querbauwerken ohne Wasserkraft investiert wurde, erfüllt keine Fischausstiegsanlage an Wasserkraftanstalten die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie. Mehrere Wertgutachten gehen von einer durchschnittlichen Entnahme von 50% der Fischbiomasse pro Jahr durch Kormorane aus. Über viele Jahre habe ich mit dem NABU Schlafplatzzählungen durchgeführt. Danach musste man in strengen Wintern von mindestens 35 Tonnen Fischverlusten ausgehen, in 100 Kilometern. Gravierend negative Einflüsse auf die Ufer- und Unterwasservegetation durch künstlich lang anhaltende Hochwasserzustände hat das Talsperrenmanagement. Auch die plötzliche Pegeländerung, wie im Folgeurteil des EuGH zur Umwelthaftung beschrieben, führen zu massenhaften Vernichtungen von Fischbrut und Kleinfischen. Dagegen helfen unsere jährlichen Investitionen von ca. 5.000 Euro zur Auffüllung der Fischbestände, Strukturverbesserungsmaßnahmen und ein Engagement für die Vermehrung autochthoner Anhang 2 Arten nicht. Meine noch 60 Vereinsmitglieder haben 2020 für 100 Euro Jahresbetrag zusammen gerade 40 Fische zum Verzehr gefangen. 60 Mitglieder, 40 Fische in einem Jahr. Wir besitzen und nutzen 6 Kilometer nach BGB eigentumsgleiche Fischereirechte in der Saale nur noch zum Liebhaberpreis. Ungeachtet des schlechten Zustandes der Saale wurde im Sommer 2020 noch ohne Öffentlichkeitsbeteiligung ein 30 kW Restwasserkraftwerk genehmigt, trotz schlechten Zustand. Das zuständige Gericht hatte diese Verfahrensweise 4 Wochen vorher in einem Verfahren, das ich geleitet hatte, verurteilt. Das ist nun ein Beispiel von sehr vielen, die wie Behörden den hohen Naturgut der höchsten Qualitätsdienstleistung umgehen. Von Wanderfischen wird durch mehr als 20 Wasserkraftanlagen, deren Anzahl in Sachsen-Anhalt stetig gewachsen ist und noch wächst, der Zugang nach Thüringen für immer verwehrt sein. Alle Wasserkraftwerke der Saale erzeugen mehr als 10 Megawatt, wofür es heute bessere Alternativen und sogar Speichermöglichkeiten zur Grundsatzfähigkeit, die sich in Jena mit sogenannten Flussbatterien abzeichnen. Bis dahin sehe ich wie auch in anderen Wanderkorridoren unausweichlich zur Verbesserung der Situation ein Abschalten von Wasserkraftanlagen.
Herr Kemmler, kommen Sie zum Schluss bitte.
Ja, ich habe noch 6 Teile. Ja. Ein Management beginnt von dem 4. Juni.
Das ist was?
Diese Maßnahme hat die Lava auch im Maßnahmenprogramm enthalten. Um die fischwanderabhängige Steuerung vorzunehmen. Ja, das sind die Dinge, die ich sehe, und es muss also auch ein Management passieren an den Gewässern durch die Predatoren, dass die also nicht die ganzen Hilfe wegnehmen. Da kommen wir also überhaupt nicht vorwärts. Danke.
Dankeschön. Frau Lemke, bitte.
Ja, 2 Vorbemerkungen und dann meine Frage an Jörg-Andreas Krüger. Herr Kemmler, ich stimme Ihnen einerseits zu, was die Bewertung der Wasserkraft, vor allem der kleinen Wasserkraft, anbetrifft. Und zweitens in Richtung Professor Lehmann, Ihren Eingangsstatement möchte ich noch mal sehr, sehr betonen, Einsparung und Effizienz. Diese beiden Bereiche kommen mir in der Diskussion im Moment wirklich völlig zu kurz, wenn wir die benötigten Energiemengen berechnen als Ausgangsgröße. Ich glaube, dass man, wenn man sich im Moment die Innovationsfähigkeit bei den Speichersystemen anguckt, die ja lange von Lithium-Batterien sich schon wegbewegen, dann ist da so viel Potenzial drin, dass ich glaube, dass wir das im Moment unterbewerten. Aber zu meiner Kernfrage, Jörg-Andreas Krüger, Sie hatten ja die verschiedenen Nutzungsdrücke auf die Biodiversität geschildert. Und meine Position ist, dass wenn wir den notwendigen Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben, wir in anderen Bereichen in der Tat die Nutzungsdrücke zurückfahren müssen, dass das ansonsten nicht funktionieren wird, dass wir dann in eine Biodiversitätskrise hineinlaufen, die nicht bewältigbar ist. Vielleicht können Sie diesen Bereich noch mal ein bisschen einordnen. Was ist da über Renaturierung, auch im Hinblick auf die EU-Kommission, machbar? Wie bewerten Sie den Offshore-Prozess? Ich sehe den nicht ganz so positiv wie der erste Sachverständige, der das beurteilt hatte, weil dort zwar Raumordnung stattfindet, aber der Nutzungsdruck auf die Meeresschutzgebiete eben nicht reduziert wird, nach meiner Einschätzung. Ich sehe das deshalb nicht als Musterbeispiel. Deshalb nochmal die Relationen zwischen den Biodiversitätstreibern und dem Potenzialen, dort Drücke rauszunehmen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Da gehe ich gerne nochmal detaillierter darauf ein. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, was ja schon in der Frage so ein bisschen anklingt, dass wir Landschaften als eine Einheit sehen, wo wir nicht sagen können, wir können jetzt die eine Nutzung getrennt von den anderen betrachten. Und wenn wir die intensiv genutzten Landschaften, die wir hier in Deutschland haben, wenn wir da ein neues Landnutzungssystem in einer gewissen Größenordnung einführen, dann führt das natürlich zu kumulativen Effekten. Und das ist genau das, was wir momentan sehen, vor allem im Bereich der Windkraft. Wir haben also Populationen sensibler Arten, die sind durch in der Regel landwirtschaftliche Intensivierung, forstwirtschaftliche Intensivierung in einen schlechten Zustand gerutscht als Population. Jetzt kommt obendrauf noch einen Zusatzdruck durch Windparks, wo zum Teil eben Vermeidungseffekte eintreten, Lebensraumentwertung eintritt, sodass man im Prinzip auch da gesamtsystematisch rangehen muss und sagen muss, wir müssen in unseren Landschaften wieder mehr von dieser biologischen Vielfalt reinkriegen. Das heißt für uns in den Agrarlandschaften vor allem Reduzierung der Inputs aus Pestiziden und Düngemittelausträgen und zum Zweiten die Wiederanreicherung mit Strukturen. Und da bieten sich für viele der Landschaften tatsächlich die Renaturierungsoffensive der EU-Biodiversitätsstrategie an. Wenn man sich anschaut, wie viele Landschaften wir mit verdichteten Böden haben, wie wir die offenen Fragen haben, auch aus Klimaschutzsicht, wie wir mit organischen Böden in der landwirtschaftlichen Bodennutzung umgehen, kriegen wir im Prinzip diese da vor sich hin kaltmoorzehrenden Böden wieder in eine feuchte Steuerung, sodass wir letztlich eine extensive Weidehaltung oder eine Paludikultur oder eine C4-Graskultur kombinieren können mit Biodiversitätseffekten. Ich glaube, so muss man diese Frage sich in Zukunft deutlich stärker stellen. Und wir müssen auch die Instrumente, mit denen wir arbeiten, von Artenhilfsprogrammen, Agrarpolitik und all das, das muss zusammengedacht werden, mehr in seinen Effekten auf die Landschaft. Weil wenn wir jetzt diskutieren, wie zum Beispiel die GAP ausgestaltet wird, ob es Eco-Schemes gibt, die nachher bestimmte Schlaggrößen wieder fordern oder ob es über eine Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung Gewässerrandstreifen geben wird, dann spielt das ja alles mit da rein und schafft wieder Strukturen, die Populationen in besseren Zustand bringen können, die dann wieder helfen, den Arten helfen, die besonders sensibel sind. Und diese Dinge mehr zusammenzubringen, das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Und es ist vieles schon gesagt worden zu der Verantwortungsverteilung zwischen Bund und Ländern. Ich gebe da ja vollkommen recht. Wir brauchen, denke ich, einen Aufforderungsappell an die Länder. Und wir müssen dann qualitativ gute Planungen haben, entsprechend standardisiert, mit einer guten Bürgerbeteiligung. Das wird vor allem mehr Personal kosten. Das ist unser Eindruck, den wir in vielen Bundesländern haben. Wir werden komplexe Planungsverfahren, komplexe Berechnungen und auch eine gute Bürgerbeteiligung nicht für lau kriegen. Wir werden mehr Personal brauchen, wir werden auch die Zeit uns dafür nehmen müssen, Bürgerbeteiligung vernünftig zu machen. Und erst dann kriegt man ja auf einer regionalen Ebene, und das hat ein Sachverständiger eben schon mal gesagt, so diese Frage, Bürgerinnen und Bürger beteiligen, gleichzeitig aber die Entscheidungskompetenz eher regional ansiedeln. Beteiligung und auch Offenheit, welche Art von Energieträger lokal, Entscheidung über die Genehmigung, weil da die Kompetenzen leichter zu bündeln sind, eher regional. Das wären so Dinge, wo wir auch hingehen würden. Und wenn man dann nochmal zu Offshore kommt, weil das ist ja immer so...
Herr Krüger, aber kurz zu Offshore, bitte.
Carte Blanche, Offshore, die Meere sind hoch belastet, heute schon intensiv genutzt durch Schifffahrt, Bodenabbau und eben auch in den Schutzgebieten. Und wir halten es momentan für nicht verträglich, was an Ausbauzielen formuliert worden ist. Das wird an den EU-Richtlinien scheitern, weil die Vermeidungswirkung und die Störwirkung und Tötungswirkung größer sind. Das heißt, auch da müssen wir andere Landnutzungen zurückfahren, wenn wir auf 30, 35 oder 40 Gigawatt wollen.
Dankeschön. Allen Sachverständigen vielen Dank für die Antworten in der ersten Runde. Wir gehen damit in die zweite Runde. Herr Schulze, Sie haben wieder die erste Frage, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht nochmal an Frau von Harm. Sie hatten ja mal so den Energiebedarf benannt. Da ist meine Frage, haben Sie das Thema Wasserstoff mit berücksichtigt? Denn wenn wir die Wasserstofftechnologie so ausbauen wollen,
wie das jetzt beabsichtigt ist, brauchen wir erhebliche Mengen an regenerativer Energie, allerdings Wasser auch, denn das Verhältnis ist ja 1:9, 1 Kilogramm Wasserstoff benötigt 9 Kilogramm Wasser. Das sollte man also auch immer im Hinterkopf haben. Zumindest in bestimmten Regionen könnte das dann schwierig werden. Und die zweite Frage, wir werden ja nicht um Freiflächen PV herumkommen. Sehen Sie Möglichkeiten, dass sich dann solche Flächen auch noch sozusagen für Biodiversität mit nutze, beispielsweise für Insekten oder auch Kleintiere, indem ich praktisch die Anlagen etwas höher setze, als es im Augenblick üblich ist, dass ich da eine andere Windlast habe, das ist mir auch klar, da habe ich also auch ein bisschen höheren Aufwand, aber wäre das ein Weg, die Biodiversität in der freien Landschaft zu verbessern, wenn man das in Kombination macht? Danke.
Ja, zum ersten Punkt zum Wasserstoff. Es wird immer von grünem Wasserstoff geredet derzeit. Ich rede immer von dunkelgrünem Wasserstoff, den wir benötigen. Wir haben das einbezogen. Also grundsätzlich geht unser Modell, was aber flexibel ist von den Eingangsdaten, Sie können alles Mögliche damit rechnen, will ich nur mal vorweg schicken, aber bei dem Szenario, was ich vorgestellt habe, davon aus, dass Wasserstoff als Speicher und als Brennstoff für nicht elektrifizierbare Stoffe gebraucht wird. Das haben wir mitberechnet und also ich habe ja mit Technikern zusammengearbeitet die ganze Zeit. Das haben wir mit einbezogen. Grundsätzlich den gesamten Energiebedarf haben wir mit einbezogen und haben soweit elektrifiziert wie möglich. Es gibt aber Prozesse, wo Wasserstoff tatsächlich günstiger ist, aber die Umwandlung in Wasserstoff und dann die Rückwandlung, dabei verliert man natürlich auch immer Energie. Insofern sollte man soweit elektrifizieren wie möglich. Dann nochmal, es wird ja derzeit auch viel über Wasserstoffimporte gesprochen. Grundsätzlich lehne ich das nicht völlig ab, aber man sollte dann für den Wasserstoff, den man importiert, genau die gleichen starken Nachhaltigkeitskriterien anlegen, die wir hier im Inland anlegen und nicht, wie das bei der Bioenergie erfolgt ist damals, dann quasi die Umweltschäden im Ausland erzeugen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn wir jetzt an den Wasserstoff in der Wüste, also in Nordafrika und so weiter, vielleicht im Nahen Osten denken, die hier für uns Wasserstoff erzeugen könnten, dann können die das zum Teil erheblich kostengünstiger machen als wir. Das muss man bedenken. Bei der letzten weltweiten Auktion, wo es um PV-Strom ging, wurde mit einem Cent, da lagen die niedrigen Gebote bei einem Cent pro Kilowatt und Stunde. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Bei Solar geht es extrem von den Kosten runter. Und zwar so, dass deswegen reite ich auch auf der Steuerungsnotwendigkeit herum, so dass das wirklich einen Druck auch bei uns auf die landwirtschaftliche Erzeugung auswirken wird. Es ist von Umsätzen von 32.000 Euro die Rede pro Hektar derzeit. Ne? Also wir müssen steuern, wenn wir dieses entfesseln, sag ich mal, diesen Freiflächen-PV. Nun, was sind die Chancen von Freiflächen-PV? Also wir haben, wenn wir Agrarphotovoltaik machen, das können wir auf fruchtbaren Böden, die wir nicht, also da sollten wir das auch auf jeden Fall, wenn wir da an Agrar-PV denken, dann kann man natürlich alles Mögliche mit Ertragseinbußen darunter anbauen. Wir haben gegebenenfalls im Klimawandel bestimmte Vorteile, weil Wasser gesammelt werden kann auf den Modulen, was dann gezielter eingesetzt werden kann. Und ansonsten, wir haben in Niedersachsen mal so eine Betrachtung gemacht, was wäre möglich, darunter anzubauen, auch noch mit positiven Effekten für die Kulturen. Das wären Heidelbeeren, das wäre Obst und so weiter, aber noch nicht eben Weizen und so weiter, was bei uns die Hauptanbaukulturen sind. Also da ist wirklich auch noch Forschungsbedarf, das will ich nochmal sagen. Dann, wenn wir die Grund auf dem Boden installierten PV-Anlagen nehmen, dann kann man das in vielfältiger Weise für den Naturschutz oder Naturschutz attraktiv machen. Mein Kollege Michael Reich am Institut für Umweltplanung hat jetzt 2 Vorhaben dazu durchgeführt und festgestellt, dass auch tatsächlich, also die Vogelwelt nimmt zu, die Insektenfauna, wenn man die Flächen entsprechend bewirtschaftet oder mit Schafen beweidet und so weiter. Ja, ich komme zum Schluss. Also es sind für die Biodiversität Vorteile da zu erwarten, immer im Vergleich Referenz eine vorher normal oder intensiv genutzte Ackerfläche. Wir dürfen es jetzt nicht auf die Magerhafen packen.
Ja. So, vielen Dank, Frau von Haaren. Und Herr Träger hat jetzt die nächste Frage wieder. Bitte.
Vielen Dank. Meine Frage geht nochmal an Herrn Professor Hans Jürgens. Aber zunächst noch eine Bemerkung als fränkischer Sozialdemokrat, gebe ich Herrn Lehmann völlig recht. Solche Regelungen wie 10H-Regel in Bayern sind natürlich absolut kontraproduktiv für unsere Ziele und müssen weg. Sie haben auch noch andere Restriktionen, haben Sie es, glaube ich, genannt, angesprochen. Aber also mir persönlich ist diese 10H-Regel schon immer ein Dorn im Auge und sorgt dafür, dass wir gerade noch mal 2% der Landesfläche in Bayern haben, die nicht von diesem Zirkeln ausgeschlossen werden. Das ist natürlich kein gangbarer Weg. Allerdings würde ich in meiner Frage gerne den Fokus mal etwas weiten oder verschieben. Und zwar, Herr Professor, geht es mir darum, dass wir mal das Thema Böden und Moore in den Blick nehmen. Wo sind da aus Ihrer Sicht Anstrengungen aussichtsreich? Wir sprechen viel darüber, allerdings immer so ein bisschen akademisch. Wo würden Sie konkret sagen, muss man jetzt mal den Hebel ansetzen, damit man auch wirklich zu Erfolgen kommen kann? Haben Sie da Tipps für uns?
Ja. Ja, danke für die Frage. Ich mache das Mikrofon wieder aus, sofern die Verbindung schlechter wird wie vorhin. Ja, danke für die Frage, denn ich finde, ich glaube, bei Herrn Krüger in der Antwort schwang es mit, aber ansonsten ist es kaum, sind wir kaum darauf eingegangen. Es geht natürlich hier um Konflikte, aber wir haben auch in einigen Bereichen Win-Win-Situationen zwischen Umwelt, Biodiversitätsschutz und Klimaschutz. Und ich finde, die sollten zumindest auch mal deutlich erwähnt werden, denn die sind nicht gering. Und das sind im Wesentlichen 2 ganz konkrete Gebiete, wo das eine Rolle spielt. Das eine ist Grünland, also die Ackerfläche und das Grünland, hier das Grünland und das hochwertige Grünland, was in aller Regel, wenn es erhalten bleibt, auch Treibhausgase bindet. Da gehen Naturschutz und Grünlanderhalt mit Klimaschutz einher. Und noch wichtiger ist tatsächlich der Moorschutz. Und schauen Sie, wir haben in dieser Rubrik Landnutzung, Landnutzungsänderungen, dieser LULUC-Rubrik nach der Klimakonvention, da haben wir Vorhersagen, dass wir dort eine Senke haben wollen. Die Bundesregierung hat eine Senke, die haben wir 2017 von 14 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten und die sollen möglichst ausgebaut werden. Nur die Entwicklungen im Wald gehen genau in die andere Richtung, nicht? Der Wald ist im Moment, der trägt am größten zu dieser Senke bei. Die Zahlen sind jetzt nicht ganz zentral, aber von 57, wird also sinken von 57 Millionen Tonnen CO2-Speicherung auf etwa 20, 22 Millionen Tonnen durch Kalamitäten, durch Abholzung, intensive Holzwirtschaft. Dann wird doch umso wichtiger, dass wir den Blick auf diese kleinen, aber feinen, aber sehr reichen Gebiete richten, die CO2 speichern können. Und das sind die Moore. Und so ein Hektar Moor speichert dauerhaft CO2. Und die Menge, die gespeichert wird, ist um ein Vielfaches, 5-6-mal höher als beispielsweise das, was durch Waldaufbau gespeichert werden kann. Und nun haben wir die meisten Moore natürlich in Deutschland trockengelegt über die Jahrhunderte. Das ist auch nicht ohne weiteres überall rückgängig zu machen. Aber ich will doch sagen, auch als Ökonom sagen, dass wir hier effektiv und auch effizient, also kostengünstig, Naturschutz und Klimaschutz in Einklang bringen können und doch noch stärker Anstrengungen darauf richten müssen, dass zum einen kohlenstoffreiche Böden nicht weiter verloren gehen oder verletzt werden oder Treibhausgase emittieren und dass dort, wo die Möglichkeiten sich andeuten, Moorschutz und auch Wiedervernässung zu betreiben, das mit viel Kraft betrieben wird. Die Zahlen sind gar nicht so gering. Man denkt immer, die Moore sind so ein paar einzelne Gebiete da in Mecklenburg-Vorpommern oder in Niedersachsen. Die Gebiete sind nicht riesig groß im deutschen Flächenmaßstab, aber die Wirkungen sind doch um ein Vielfaches größer oder sind doch erheblich. Das würde sich aus meiner Sicht lohnen und das ist auch tatsächlich bisher in unserer Diskussion kaum so angesprochen worden. Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Hilse hat die nächste Frage.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es ist nun mal so, dass ich direkt nach Herrn Träger dran bin, deswegen ganz kurz. Sie wissen, dass Wind und Solar ca. 4% der Primärenergie Gewinnung ausmachen. Und wenn Sie das auf 100% hochschrauben wollen, dann können Sie sich vorstellen, da müssen Sie das 25-fache ausbauen. Und dann können Sie sich vorstellen, wie dann Deutschland aussieht. Dann wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Natur da sein. Gut, meine Frage geht an Herrn Peters und richtet sich das Augenmerk darauf, dass also in der Zwischenzeit oder in der letzten Zeit also ziemlich viele oder zumindest prominente Persönlichkeiten wie zum Beispiel Bill Gates oder Peter Thiel offen und aktiv für Kernenergie, insbesondere moderne Reaktoren der vierten Generation geworben haben. Und deswegen würde ich Sie nochmal bitten, wenn ein Ausbau von Kernenergie, insbesondere solcher der Generation 4, erfolgen würde, wie würde sich das letztendlich auf die Ressourcenschonung auswirken und vor allen Dingen auf den Flächenverbrauch und die Verwertung von endzulagernden nuklearen Reststoffen?
Ja. Also Herr Hilse, es steht Ihnen frei, die Frage zu stellen, aber sie hat nicht wirklich mit dem Thema zu tun, das ist Ihnen bewusst. Ne? Wir haben ein Thema für das Fachgespräch.
In der Frage ging es darum, wie moderne Kernkraftwerke der Generation 4 sich auf den Flächenverbrauch für die Energieproduktion auswirken würde.
Und das Fachgespräch dreht sich um erneuerbare Energien. Aber bitte, Sie haben Ihr Thema gesetzt. Wie immer, machen Sie das.
Vielleicht kurz, Herr Hilse, ich darf Sie ganz bisschen korrigieren. Also der Flächenverbrauch oder der Ausbau, die Ausbaunotwendigkeit in Solar- und Windenergie steigt nicht um den Faktor 25. Er ist geringer, dadurch, dass die direkte Nutzung von elektrischer Energie natürlich effizienter ist. Deswegen, man kommt vielleicht auf den Faktor 10 bis 15, was aber immer noch bedeutet einen erheblichen Flächenfraß und damit verbunden die Naturzerstörung. Frau Kunding-Uhl, Sie hatten ja auch gesagt, dass wir eine europäische Energiepolitik hätten, ist, glaube ich, nicht ganz richtig, weil die Energiepolitik nach wie vor in nationaler Verantwortung liegt und in den meisten Nachbarländern oder zumal mindestens der Hälfte der EU-Länder wird die Kernenergie tatsächlich auch zu den Erneuerbaren oder zumindest zu Clean Energy dazugezählt. Vielleicht auch aus guten Gründen, weil das, was im Moment in den Laboren und auch schon in den Entwicklungsabteilungen vorhanden ist weltweit, es gibt ungefähr 50 Start-ups weltweit im nuklearen Bereich und einige von denen werden auch in diesem Jahrzehnt noch an den Markt kommen mit ihren Innovationen. Und das wird dafür sorgen, dass, das sind zum Beispiel Modelle dabei, die den Atommüll verbrauchen, also die abgebrannten Brennstäbe weiter nutzen können, restlos verbrauchen. Die sind inhärent sicher, also physikalisch bedingt sicher. Und sie werden natürlich auch extrem kompakt gebaut werden können, sodass der Rohstoff- und Ressourceneinsatz sehr viel geringer wird. Und wie gesagt, ich habe beruflich sehr viel mit Europäern zu tun, auch Amerikanern. Es wird dort halt über Clean Energy gesprochen und deswegen passt es an und für sich schon ganz gut in das übergreifende Thema heute, weil wir vergessen eines und da müssen wir wieder die globale Brille aufziehen. Wenn wir sehr, sehr viele Kleinst- und Kleinkraftwerke bauen, haben wir ein Rohstoffverbrauch, der aber nicht in Deutschland passiert. Also die Gewinnung von Lithium, Neodym, alles Mögliche, was wir brauchen für die moderne Elektronik, aber auch eben für die Umgebungsenergien, die werden nicht hier in Deutschland gewonnen. Wir lagern Rohstoffgewinnungsprobleme einfach aus und das ist eigentlich, also darüber sollten wir wirklich nochmal nachdenken. Und gerade wenn wir die Wahl hätten, eine dezentrale Energieversorgung im Sinne dessen aufzubauen, wie wir es immer hatten, nämlich dass Großkraftwerke bei großen Verbrauchern stehen und an den großen Städten und den großen Industriegebieten, mittlere Kraftwerke an den Mittelstädten und den mittleren Verbrauchern und die Kleinkraftwerke ein bisschen überall. So hat sich das Stromnetz historisch auch entwickelt. Das war eine dezentrale Energieversorgung. Könnten wir zum Beispiel, bräuchten wir auch gar nicht so sprechen über den Trassenbau. Stromtrassen, wie Sie wissen, erzeugen starke elektrische Felder. Das Bundesamt für Strahlenschutz sagt, dass Menschen mit Herzschrittmachern sich nicht an diese Leitungen, bei diesen Leitungen lange aufhalten sollen. Wir haben auch Ionisierung in der Umgebung von Hochspannungsleitungen, diesen HGÜ-Leitungen. Sie finden die Quellen übrigens in meiner Stellungnahme, also dass Sie nicht alles glauben müssen, was ich sage. Das ist das eigene Bundesamt eben, wo die ionisierenden, die Ionen stehen im Verdacht, Krebs zu erregen. Dort, und ich kenne ein Projekt in Koblenz, wo eine HGÜ-Leitung genau über ein Stadtviertel gebaut werden soll. Also das ist nicht so ganz auf die leichte Schulter zu nehmen. Und deswegen ist die Frage nach den Ressourcen, woher die kommen, ist mir in dieser Diskussion leider noch, die ist eigentlich noch gar nicht gestellt worden, sie gehört aber zu einer globalen Umweltbilanz der Umgebungsenergien absolut dazu.
Dankeschön. Herr Dr. Peters, ich habe nicht von europäischer Energiepolitik geredet, sondern davon, dass wir uns innerhalb der Richtlinien und Rahmenbedingungen der EU mit unserer Politik bei Klimaschutz und Erneuerbaren befinden. Und genauso ist es auch. So, jetzt hat die nächste Frage Herr Köhler, bitte.
Bevor ich in die Frage einsteige, vielleicht noch einen ganz kurzen Hinweis. Also ich bin mir nicht ganz sicher, Frau Kötting-Uhl, ob das sozusagen hier Ihr Kommentar in die Frage von Herrn Hilse rein, ob das so sinnvoll ist, weil man hätte die gleiche Frage zu den Mooren stellen können. Und ich finde, von Herrn Träger, und ich fand, beide Fragen sind durchaus berechtigt und spannend in diesem Kontext zu diskutieren, zumal es ja um Erneuerbare und Infrastruktur geht und damit natürlich Flächennutzungskonflikte gibt. Also sozusagen, um das auf einer gleichen Ebene zu behandeln, finde ich es irgendwie in allen Richtungen dann auch schön. Zur Frage, Herr Professor Lehmann, es ist ja jetzt relativ viel gesprochen worden über die Energieplanung auf Bundesebene. Da kamen ja jetzt einige Kommentare dazu. Und dazu würde mich Ihre Meinung interessieren. Vielleicht auch und damit im zweiten Teil der Frage verbunden mit dem Thema oder der Diskussion darüber, wie sieht es eigentlich aus mit der Standardisierung in den Bundesländern? Carsten Träger hatte zu Recht ja die 10H-Regel, die ich auch nicht für so sinnvoll halte, angesprochen. Ich glaube allerdings, dass das ja in ganz, ganz vielen Bundesländern ganz unterschiedlich geregelt wird, wie der Ausbau erneuerbarer Energien oder Infrastruktur allgemein funktioniert. Und da würde mich interessieren, sozusagen, aus Ihrer Sicht, wäre das nicht ein sinnvollerer Schritt, alles zu standardisieren und in welche Richtung würde das dann gehen müssen? Und damit den letzten Punkt verbunden, die Frage sozusagen, wenn wir den Zielkonflikt Klimaschutz und oder Energieausbau und Naturschutz miteinander haben, macht es dann Sinn, sozusagen immer nur oder möglichst die effizientesten Flächen zu nutzen, um erneuerbare Energien auch auszubauen?
Vielen Dank, Herr Köhler, für die Fragen. Ich versuche mal, das in der gebotenen Zeit zu beantworten. Genau, erstmal das Thema sozusagen, wie weit können wir hier die Koordination zwischen Bund und Ländern verbessern? Auch durch eine mögliche Verschiebung von Kompetenzen von der Länder- oder Regionenebene nach oben. In diese Richtung geht das zum Beispiel auch der Vorschlag von Frau von Haaren. Ich glaube erstmal vorneweg, dass das sicherlich eine der Schlüsselstellen bei der Umsetzung der Energiewende ist. Also denn was wir momentan beobachten, ist ja, dass wir Bundespolitik haben, die mit Zielen arbeitet und die mit Förderinstrumenten arbeitet, wie dem EEG. Und das wird dann auf Länderebene oder auf regionaler Ebene komplementiert durch Politiken, die die Flächenbereitstellung regeln. Und da schaut man naturgemäß auf unterschiedliche Kriterien, unterschiedliche Aspekte. Und das hat dann, also auf Länderebene schaut man natürlich mehr auf die Interessen des jeweiligen Landes als auf die bundespolitischen Ziele. Und das führt dann natürlich im Endergebnis dazu, dass die beiden Ebenen nicht sonderlich gut aufeinander abgestimmt sind. Dass manche Länder sehr viel ausweisen, manche Länder aber auch sehr restriktiv sind, wie das Beispiel Bayern gezeigt hat. Und insofern ist es sicherlich eine der Herausforderungen, eine der Schlüsselherausforderungen, hier zu besseren Lösungen zu kommen. Das wurde ja auch nicht umsonst als ein Element im EEG angelegt, dieser Bund-Länder-Koordinationsmechanismus, der aber eben gerade noch ziemlich blass ist. Also es ist eigentlich mir zumindest noch relativ unklar, was genau das jetzt ist und wie der Wirkung entfalten soll. Und wir haben uns in unserer Forschung jetzt mal angeschaut, was da passieren könnte. Also es ist sicherlich sinnvoll, sozusagen mal darüber nachzudenken, welche Flächenanteile die einzelnen Länder beitragen können, zum Ausbau der Windenergie zum Beispiel oder zum Ausbau der Erneuerbaren insgesamt. Aber wir haben das auch zusammen mit Juristinnen bei uns am UFZ gemacht. Was man im Prinzip sieht, ist rechtlich, gibt es natürlich Grenzen. Also es ist im Prinzip klar, dass auf Bundesebene jetzt nicht verbindliche Flächenziele für die Länder festgelegt werden können, sondern da geht es eher um eine Orientierung, um Ziele, die dann auf Ebene der Länder umgesetzt werden müssen. Die Länder haben auch immer Mitspracherechte. Und was ein zweiter Punkt ist, glaube ich, was auch wichtig ist, ist, dass es hier nicht darum gehen kann, oft steht ja dieses 2%-Ziel im Raum, 2% der Fläche soll auch vorbehalten werden für die Windenergie. Ich glaube, es kann jetzt nicht darum gehen, das sozusagen durch alle Länder einheitlich durchzuknüppeln, sondern man muss natürlich eine gewisse Differenzierung zulassen. Man muss die unterschiedlichen Flächenpotenziale berücksichtigen, die unterschiedlichen ökologischen Sensibilitäten auch berücksichtigen und so weiter, andere Energieträger berücksichtigen. Also insofern brauchst du einen differenzierten Ansatz unter Mitsprache der Länder. Das heißt, es wird notwendigerweise wahrscheinlich eher ein weicher Ansatz sein. Das steht sozusagen zu erwarten in Anbetracht des Föderalismus, in dem wir leben. Trotzdem sozusagen gibt es Ideen, also die Stiftung Klimaneutralität hat letztens einen Vorschlag vorgelegt, den kann ich jetzt noch nicht abschließend bewerten, aber es ist erstmal ein interessantes Gedankenexperiment. Und zwar sagen die, dass auf Bundesebene tatsächlich differenzierte Flächenvorgaben für die Länder gemacht werden sollten. Und die Länder wären dann beauftragt, diese durch Planung umzusetzen auf der Regionalplanungsebene. Und zwar mit Ausschlusswirkung, das heißt, die Länder müssten Flächen vorhalten und nirgendwo sonst dürfte gebaut werden für die Windenergie. Und wenn die Länder nicht genügend Fläche vorhalten, dann darf überall Windenergie gebaut werden. Also inwieweit das jetzt rechtlich und so weiter umsetzbar ist, muss man noch prüfen. Aber das hätte auf jeden Fall natürlich eine Wirkung darauf, oder würde Anreize der Länder stärken, Flächen vorzuhalten. Und ich glaube, wenn man so einen Mechanismus hat, der auch Wirkung entfaltet, dann braucht man, glaube ich, über Abstandsregelungen und so weiter gar nicht mehr reden. Weil dann ergibt sich das vom Prinzip von alleine, dass die Länder ja dann automatisch Anreize haben, auch die sonstigen Regelungen, Abstandsregelungen, bald ja oder nein, so anzupassen, in ihrem Interesse anzupassen, dass die Flächenbereitstellung am ausreichenden Maße erfolgt. Ich finde es prinzipiell schon sinnvoll, dass die Länder da Freiheitsgrade haben. Denn ob man Wald freigibt oder nicht, hat ja auch zum Beispiel damit zu tun, wie viel Wald vorhanden ist, was für Eigenschaften der Wald hat. Und es ist ja nicht umsonst so, dass vor allem die waldreichen Länder jetzt die Windenergie eher im Wald zulassen und die waldarmen Länder, weil sie das eben als Grundstück erhalten wollen, da eher nicht.
Herr Dr. Lehmann?
Nicht per se, sondern mit Augenmaß. Und effiziente
Flächen. Herr Dr. Lehmann, Sie müssten auch bitte zum Schluss kommen.
Ja, genau.
Tut mir leid.
Also, Herr Köhler hat ja noch die Frage der effizienten Flächenbereitstellung angesprochen. Also, weil ich glaube, das ist sicherlich auch ein Punkt, den man mitdenken müsste. Natürlich ist es auch im Sinne einer ökonaturverträglichen Energiewende, wenn man bei den Ausschreibungen darauf achtet, dass man eben primär die windhäufigsten Standorte, die windertragreichsten Standorte nutzt, weil das im Ergebnis dann dazu führt, dass wir weniger Windenergieanlagen oder weniger erneuerbare Energieanlagen brauchen, um die Energiemengenziele zu erreichen.
Dankeschön, Herr Lenkert, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Als Ostthüringer höre ich natürlich sehr mit sehr großen Bauchschmerzen, wenn mir jemand erklärt, dass die Uranförderung ressourcenschonend und wenig Nebenwirkungen hat. Also wir haben Ewigkeitslasten mit Millionen Tonnen Uran, schwermetallverseuchte Böden, die wir generationenweit sicherstellen müssen. Also das tut mir dann schon irgendwie weh. Übrigens auch die Gewässer werden damit über Jahrzehnte, Jahrhunderte belastet werden. Und Herr Kemner, deswegen die Frage an Sie jetzt, große Probleme bereiten ja Wasserkraftanlagen für die Fischbestände. Welche Bedeutung haben diese Anlagen insgesamt für die Stromerzeugung? Und wie ist eigentlich die Wirkung von Wasserkraftanlagen auf den Klimawandel und die Biodiversität?
Danke für die Frage. Ich würde Folgendes darauf antworten. Das EEG geförderte Ausbauprogramm der Wasserkraft hat nicht verhindert, dass heute nicht mehr Wasserkraftstrom erzeugt wird als vor 30 Jahren, weil das energetisch nutzbare Wasser stetig abnimmt. Insgesamt beträgt der Anteil Wasserkraft am Bruttostromverbrauch nur 3,5%. Und nach Angaben der Wasserkraft sind 94%, also 6.900 Anlagen, kleiner als 1 MW. Die erzeugen insgesamt 3% vom Wasserkraftstrom. Im EU-Maßstab zählen Kleinwasserkraftanlagen erst über also unter 10 Megawatt, also in anderer Größenordnung, also wie am Weser oder Rhein, ist Kleinwasserkraft nach EU-Maßstab. Außer der Massenvernichtung von Fischen und der Zerstörung von Lebensräumen hat der Energieträger Wasserkraft in den letzten 30 Jahren nicht viel zur Klimaverbesserung beigetragen. Vielerorts auch nichts, wenn man die Methanemissionen in Stauraum und die Freisetzung des Klimagases in Turbinen mit bilanziert. Auch mit der gern argumentierten Grundlastfähigkeit kann es nicht weit her sein, wenn mitunter die Stromerzeugung im Rhein sogar um mehr als 50% einbricht. Nicht umsonst hat im Rahmen der EU-Taxonomieverordnung eine Expertenkommission der Kommission die Wasserkraft als Brückentechnologie klassifiziert. Die Uni München hat sogenannte innovative Wasserkraftanlagen, gibt da mehrere Typen, untersucht und war nicht zufrieden, so Professor Geist. In der Zeitschrift Wasserwirtschaft wurde über die biologische Wirksamkeit von horizontal leitrechen Bypass-Systemen berichtet. Obwohl die untersuchten Projekte nicht dem Fischschutzniveau des Originals erreichen, besteht ein gewaltiger Unterschied zu herkömmlichen Vertikalrechensystemen. An 7 Standorten mit unterschiedlichen Bypass-Varianten und Rechenabständen von 12 bis 20 mm wurden biologische Schutzwirkungen bei Aalen von 83% bis 100%, bei Lachsmolz von 86% bis 100% sowie bei Potamatromarten von 24% bis 90% ermittelt. Größere Fische kamen überhaupt nicht zu Schaden. Einzig die Anlagen mit horizontal leitrechen Bypass-Systemen nach Ebel, Kluch und Kehl bewirken eine praktisch verzögerungsfreie Abwanderung mit höherem Fischschutz. Allerdings sind selbst solche Anlagen nach dem Maßstab des EuGH nicht groß genug, um eine übergeordnete öffentliches Interesse zu bewirken. Das Urteil in der Schwarzen Söhne besagt also 0,04% der Nettostromerzeugung ist etwa die Schwelle, das wären in Deutschland 20, 30 Megawatt. Solche wirklich innovativen Lösungen, auch vom BFN favorisiert, existieren bisher höchstens an 10 Standorten bis jetzt in Deutschland. Für größere Anlagen gibt es praktisch außer diese schadensmindernden VLH-Turbinen überhaupt keinen Fischschutz. Die gleiche katastrophale Situation findet man beim Fischaufstieg. Fast alle Fischtreppen sind schlecht angeordnet und kaum oder nicht auffindbar. Auch die Kommission hat davon scheinbar keine Ahnung, was die da präsentieren, kann ich nur immer widersprechen. Vollkommen unbefriedigende Aufstiegszahlen zeigen folgende Beispiele. Rehm in Hemeling, Eingangstor zur Weser, 15 Fische am Tag steigen auf. Rhein-Iffelsheim sind es ganze 145 am Tag. In die Mosel 30 Fische. In den Main, in Kostheim 20 Fische. In der kleinen Saale in Naumburg mit einer speziellen Fischtreppe, die über den Standort hinausgeht, von Dr. Ebel produziert, sind es 200 Fische am Tag, also viel mehr als im Rhein. Gleiche Zeitraum. Also diese Unterschiede. Ne? So, die Wanderhindernisse zu führen einen zu exponierten Prädationsdruck durch Raubfische und Kormoran. Also selbst in den Fischtreppen nisten sich die Raubfische ein, im Rhein zum Beispiel die Wese, und die nehmen sogar die Fische und sogar große Lachse weg. Also das ist, jedes Hindernis ist ein Hindernis für die Biodiversität und insgesamt eine vernichtende Bilanz in den Fließgewässern, wo sie überhaupt noch fließen. Denn im Mittel befinden sich alle 500 Meter in Klammern. Ja.
Vielen Dank, Herr Kemmler. Frau Lemke, bitte.
Meine Frage richtet sich an Jörg-Andreas Krüger und ich möchte noch mal auf die Offshore-Planungen zurückkommen, weil ja jetzt sich so ein bisschen die Hoffnungen, ich glaube im Beitrag von Professor Lehmann kam das auch zum Ausdruck, auf bessere Planungsverfahren richten. Ich teile diese Hoffnung einerseits, weil wir das in Sachsen-Anhalt in den 90ern genauso gemacht haben. Der Windkraftausbau deshalb dort relativ konfliktarm und extensiv stattgefunden hat, aber es gab eine gute Planung. Die marine Raumordnung jetzt eigentlich das Musterbeispiel sein sollte, um die 35, 40 Gigawatt hinzubekommen. Und wir haben ja dazu noch eine Anhörung im Innenausschuss vor uns zur marinen Raumordnung. Aber können Sie Ihren Eindruck diesbezüglich nochmal schildern? Hat das einen Vorbildcharakter? Sie sagten vorhin eher nicht, weil wir dann auch wieder mit Klageverfahren rechnen müssen. so hatte ich das verstanden. Und das wäre ja ein Schlag ins Kontor für den Windkraftausbau, der richtig relevant wäre. Da reden wir dann nicht über 3 WKAs, sondern über mehrere gleich bei einem größeren Park. Was müsste eigentlich noch passieren, damit die marine Raumordnung jetzt zu einem Erfolg für Offshore wird?
Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich etwas, was uns mit großer Sorge umtreibt, weil natürlich haben wir alle die Hoffnung gehabt, dass wir da auf der Hohen See von den guten planungsrechtlichen Startbedingungen, die ja zu Recht mal erwähnt worden sind, ne? Ausschlusswirkung, Eignungsflächen, das ist ja eigentlich vom Grunde her alles richtig gemacht worden, dass wir davon profitieren können. Und nun ist zweierlei passiert. Zum einen haben die Erkenntnisse aus dem Monitoring von Offshore-Windkraftanlagen und Parks gezeigt, dass die Störwirkungen, die Lebensraumentwertung gerade für sensible Arten wie den Schweinswal, aber auch für einige der Hochseevögel deutlich größer ist, also viel größere Meideabstände und Lebensraumentwertungen stattfinden. Und dass wir zum anderen eben jetzt in die Situation kommen, dass wir mitten in der Raumordnung, wo wir ja eigentlich mal Nutzungsansprüche übereinander legen und dann sagen, wie viel ist denn überhaupt machbar im Rahmen von einem naturverträglichen Ausbau bei gleichzeitiger anderer Nutzungssteuerung. Gleichzeitig haben wir jetzt die gesetzliche Festlegung im Wind auf Seegesetz auf einen Ausbau in Richtung 40 Gigawatt. Das widerspricht aus unserer Sicht so ein bisschen einem Raumordnungsverfahren, wo man eben erstmal guckt, was ist denn überhaupt machbar, wenn man gleichzeitig gesetzlich schon eine Zielvorgabe festschreibt. Wenn dem aber so ist, dass wir in Richtung 35 und 40 GW gehen müssen, wir halten momentan 20, 25 GW für naturverträglich machbar bei dem jetzigen Nutzungssteuerungsdruck, dann müssen wir, wenn wir aber mehr wollen, dann müssen wir die anderen Nutzungen zurückfahren. Dann wird es darum gehen müssen zu sagen, wie schützen wir unsere Schutzgebiete auf der Hohen See endlich? Kriegen wir sie fischereifrei? Kriegen wir Verkehrstrennungsgebiete eventuell, die auch eine Störung da reinbringen durch die Schifffahrt, verlegt und aus den Schutzgebieten raus? Wie gehen wir um mit dem wahnsinnig starken Druck durch Bodenabbau in den Schutzgebieten und außerhalb der Schutzgebiete? Und wie gehen wir mit dieser hohen Grundbelastung durch grundschleppende, grundberührende Fischerei um, die quasi flächendeckend in der deutschen Bucht alles 1 bis 2 Mal pro Jahr tiefflügt, sind nicht das, oder zumindest oberflächlich umflügt? Also wir werden vor einer großen Herausforderung stehen, wenn wir sagen, wir wollen und wir brauchen mehr Offshore-Windkraft, werden wir an die anderen Nutzungen herangehen müssen. Das geht dann natürlich auch in Richtung U-Boot-Tauchgebiete, Bundeswehrerfordernisse und. Aber die großen, großen Dinge sind Schifffahrtswege, Fischerei, Bodenabbau und natürlich die Frage, wie gehen wir mit den Schutzgebieten um, die wir bis heute nicht wirklich nutzungsfrei gekriegt haben. Das ist sehr, sehr ärgerlich und da sind wir eben auch in den letzten 4 Jahren nicht so weit gekommen, wie wir hätten kommen wollen, weil es da doch größere Ressortstreitigkeiten gab, als es zu erhoffen war.
Vielen Dank. Wir sind jetzt am Ende der zweiten Runde und wir haben nur noch sehr wenig Zeit. Wir haben die Deadline 13 Uhr. Das ist so hier im parlamentarischen Betrieb. Das heißt, wir haben noch eine Viertelstunde zu vergeben. Das taugt nicht für eine wirkliche Frage- und Antwortrunde. Mein Vorschlag an meine Kolleginnen und Kollegen ist, dass wir jedem der Sachverständigen jetzt noch mal 2 Minuten für ein Abschlussstatement geben. Ich glaube, die aufgeworfenen Fragen haben gezeigt, wo die Bedarfe liegen, zu diskutieren. Aber ich glaube, für Frage-Antwort reicht es einfach nicht mehr. Also wenn ich jetzt keinen handfesten Protest höre, dann würde ich gerne so vorgehen. Ich sehe Nicken, dann machen wir das so und gehen in der Reihenfolge jeder der Sachverständigen noch mal für 2 Minuten das Wort. Aus seiner Sicht ein Abschlussstatement nach dieser Debatte hier. Ja, Frau Professor von Haaren, Sie dürfen beginnen.
Danke. Ich würde jetzt danach mal betonen, ich es halte, tatsächlich ein Steuerungsinstrument haben, ein Informations- und Steuerungsinstrument haben, wie zum Beispiel unsere Modelle, aber nehmen Sie auch was anderes, was nach gleichen Kriterien die in den einzelnen Bundesländern, in den einzelnen Regionen erzeugbaren Energie-, Umwelt- und menschschonend erzeugbaren Energiemengen darstellt. Und dass wir nicht von Bundesebene aus Flächenkulissen vorgeben, wir können einen Korridor vorgeben mit Ausschlussflächen, sondern für jede Region erzeugbare Energiemengen, die natürlich geändert, gegebenenfalls erhöht werden müssen, wenn sich zeigt, dass die Bedarfsschätzungen nicht eingehalten werden, dass mehr Bedarfe bestehen, als wir zum Beispiel ambitioniert gerechnet haben, dann muss man gegebenenfalls nachsteuern mit Freiflächensolar, mit Importen oder was auch immer. Ich halte das Ganze, und jetzt kommen wir auch nochmal auf die Frage von Steffi Lemke zurück, gar nicht so sehr für ein Problem der Flächenkonkurrenz, sondern der unintelligenten Nutzung der Flächen. Wir haben in Deutschland eine Überproduktion im Bereich der Fleischproduktion, um auf die anderen Felder zu kommen. Wir importieren derzeit ungefähr 2,3 Millionen Hektar Fläche. Und wir müssen insgesamt uns überlegen, was machen wir mit diesem wertvollen Gut Fläche und wie nutzen wir die Fläche am besten. Und wir können auf 1,5, das habe ich ja aufgezeigt, auf 1,5% der Fläche einen ambitioniert gerechneten Energiebedarf mehr als decken, wenn wir Dachflächen nutzen. Also dieses nochmal, wir brauchen einfach eine Steuerung mit einem Monitoring, wo steht die Energiewende, wo müssen wir gegebenenfalls nachsteuern und für vor Ort eine klare Kulisse von Ausschlussflächen, wo dürft ihr nicht hin, wo dürft ihr nur unter Bedingungen hin und wir brauchen den Artenschutz überhaupt gar nicht zu lockern derzeit. Wir haben genug...
Frau von Haaren, ja. Letzter Satz bitte.
Wir haben genug Möglichkeiten, die erneuerbaren Energien zu platzieren, ohne mit Artenschutz in Konflikt zu kommen. Statement.
Ja, vielen Dank. Ich lasse jetzt immer diese Stoppuhr, die wir hier haben, die Sie ja nicht sehen, reinklingeln. Und wenn Sie das hören, dann vielleicht zu dem letzten oder dem vorletzten Satz kommen. So, jetzt haben wir noch ein letztes Statement von Herrn Professor Hans Jürgens, bitte.
Ja, gut. Drei Aussagen. Erstens, im Chat wird auch nochmal über zentrale Anlagen, Kernenergie und so weiter gesprochen. Und es wird über Kosteneffizienz gesprochen. Also Kosteneffizienz bezieht sich auch auf gesellschaftliche Kosten, muss man ganz klar sagen. Und ich weiß nicht, ob ein Land diese gesellschaftlichen Kosten, auch die Risiken, auch die sozialen Kosten und Widerstandskosten tragen kann, dort zurückzufallen. Zweite Anmerkung, ich hatte selbst die Offshore-Planung genannt als gutes Beispiel, aber es war für mich nicht vom Ergebnis her das gute Beispiel, Frau Lemke, sondern es war insbesondere mein Punkt, hier hat man Planungsgrundlagen zunächst einmal zentral etabliert. Und das habe ich als Vorteil angesehen, dass in der Planung möglicherweise nicht alles sozusagen perfekt läuft, weil die Belange nicht angemessen berücksichtigt werden, ist dann eine inhaltliche Frage. Das führt zu meinem dritten Satz. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Planungsgrundlagen, und zwar mit Blick auf Photovoltaik und Wind massiv verbessern sollten. Das ist für mich die zentrale Aufgabe, um Nutzungskonflikte möglichst zu reduzieren, um die Korridore angemessen auszuweisen, um die Naturschutzbelange ausreichend berücksichtigen zu können. Je besser wir an dieser Stelle arbeiten, desto besser sind die Voraussetzungen für alle Investoren, die von privatwirtschaftlicher Seite kommen. Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Dr. Peters, bitte.
Ja, also mir fällt immer wieder auf, dass die Debatten, die wir hier in Deutschland führen, doch sehr aus einer sehr nationalen Brille heraus geführt werden. Und das hat, glaube ich, auch der heutige Tag wieder gezeigt. Ich glaube, die Ressourcenarmut und das Problem, dass wir in den CO2-Emissionen runterkommen müssen, das kann ja nur global gelöst werden und global gedacht werden. Und die Debatte heute hat mir wieder gezeigt, dass wir sehr stark eine deutsche Nabelschau betreiben. Und wenn ich mit Leuten im europäischen Ausland rede, dann wissen die alle, und Bill Gates sagt es ja auch, und der Elon Musk und so, also die sehr viele Leute außerhalb unserer Landesgrenzen wissen, dass sie die ökologische Herausforderung nur mit der Kernenergie nutzen können. Umgebungsenergien werden eine wichtige Rolle spielen, immer, die sind nicht mehr wegzudenken. Und ich finde es auch wirklich sehr, sehr gut, dass Sie das heute so gut thematisiert haben. Ich habe auch sehr viel gelernt von den Redebeiträgen der anderen Sachverständigen, also vielen Dank auch dafür. Aber ich lade Sie ein, eben sehr viel stärker auch sich mal mit finnischen Kollegen auseinanderzusetzen. Sie wissen, dass die finnischen Grünen auch für Kernenergie sind. Und die Esten entwickeln jetzt ein Atomprogramm und dort ist offensichtlich die gesellschaftliche Akzeptanz herzustellen. Das ist also auch so ein bisschen ein deutscher Sonderweg, an dem aber eigentlich nicht wirklich viele andere Länder folgen. Und insofern glaube ich, dass wir hier, dass Sie im Umweltausschuss noch viele interessante Diskussionen erleben werden in der Richtung, und ich freue mich darauf.
Vielen Dank. Und das nächste Abschlussstatement von Herrn Lehmann. Herr Dr. Lehmann, bitte.
Ja, ich würde auch gerne noch mal drei Punkte festhalten zum Schluss. Also ich glaube, ein Punkt, den ich jetzt auch noch mal mitnehme, ist sozusagen wirklich noch mal die Einordnung dieser Diskussion um Natur- und Landschaftsverträglichkeit ins große Gesamtbild. Also die Frage Natur, Klimaschutz ist natürlich auch Naturschutz, Biodiversitätsschutz, beziehungsweise es gibt natürlich neben den erneuerbaren Energien viel maßgeblichere Treiber für die Gefährdung von Naturschutz, Landschaftsschutz, Landwirtschaft ist gefallen, Versiegelung, ist Ausweitung von Siedlungsverkehrsflächen und so weiter. Und ich finde, das ist auch wichtig, das nochmal im Blick zu behalten, wie da die relativen Verhältnisse sind. Ein zweiter Punkt, den ich wichtig finde, ist, das habe ich versucht zu skizzieren, dass wir ein breites Maßnahmenportfolio brauchen, um die Landschaftsverträglichkeit, die Naturverträglichkeit herzustellen und gleichzeitig die Energiewendeziele zu erreichen. Das heißt, es gibt jetzt nicht die eine Stellschraube, sondern es gibt viele, an denen man gleichzeitig drehen muss. Bund-Länder-Koordination ist sicherlich nochmal herauszuheben, weil ich das finde, da ist es am wenigsten konkret. Es gibt die Umweltministerkonferenz, die jetzt schon an der Standardisierung vom Tötungsrisiko und so weiter, signifikantes Tötungsrisiko arbeitet. Also da ist einiges auf dem Weg, aber es muss eben alles gleichzeitig angegangen werden. Und der dritte Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass das Ganze extrem zeitkritisch ist. Also ich glaube, das darf man nicht vergessen. Alle Entscheidungen, die heute getroffen werden, um Flächenverfügbarkeit zu verbessern oder zu verändern, werden wir erst in 5 bis 10 Jahren sehen. Weil einfach die Planungszyklen, die Investitionszyklen so lang sind. Und das bedeutet einfach, dass jetzt hier wirklich extremer Handlungsbedarf ist. Und wenn ich jetzt eben sehe, dass die Umweltministerkonferenz diese Diskussion zur Standardisierung immer wieder verschiebt, verdeutlicht das eigentlich, dass ja einfach der Handlungsdruck hier sehr hoch ist, um hier schnell zu Lösungen kommen zu können.
Dankeschön. Und Herr Krüger zum Abschluss, bitte.
Ja, vielen Dank. Aus meiner Sicht 3 bis 4 abschließende Punkte. Also zum einen ist deutlich geworden, denke ich, in vielen Redebeiträgen, wir brauchen eine bessere Kooperation von Bund, Ländern und kommunalen Planungsträgern, die damit auch dann eine Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen. Das zweite, durchgehend ja immer wieder gefallen, räumliche Steuerung verbessern, klar mit Ausschlusswirkung verbinden, damit wir Konflikte von vornherein reduzieren und nicht in diese Situation reinkommen, wo dann ein falsch gewählter Standort von Anfang an eigentlich alles nur mühsam und zäh macht und im Prinzip eine Naturverträglichkeit auch nicht hinzukriegen ist. Das dritte ist mir ganz wichtig, Kumulation und Synergien für die Ökosysteme mare Leistungsfähigkeit betrachten. Also wir können Windkraft nicht losgelöst vom Landschaftsraum betrachten, wir können auch flächenhafte PV nicht losgelöst vom Landschaftsökosystem betrachten. Das heißt, nutzen wir die Dinge, die wir in der Landwirtschaft machen, nutzen wir die Dinge, die wir mit der Windkraft machen, in der flächenhaften Photovoltaik, in anderen Landnutzungssystemen, um Synergien zu erzeugen, aber eben auch kumulative Belastungen zu berücksichtigen. Das ist etwas, was heute in vielen, vielen Einzelverfahren und auch bei der räumlichen Steuerung noch nicht stattfindet. Und das vierte, natürlich dann dementsprechend folgend, die Fördersysteme müssen dem gesamtökologischen Anspruch folgen. Dinge, wie wir sie mit der Biogas- und Bioenergieförderung in der Vergangenheit gesehen haben, die dann zu sehr schlechten gesamtökologischen Wirkungen geführt haben, die sollten wir in Zukunft deutlich besser vermeiden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich habe eben Herrn Kemmler übersprungen. Herr Kemmler, Sie haben natürlich auch noch 2 Minuten für ein Schlussstatement.
Dankeschön. Ja, ich möchte noch ein paar rechtliche Sachen zusammenfügen. Die Umweltverbände, liegt ja den meisten vor, haben erstmals in dieser großen Form eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben zu den Fragen der erneuerbaren Energiegesetze, also speziell zum Wasserhaushaltsgesetz, zum Bundeswasserstraßengesetz, das nach unserer Auffassung Europarecht verletzt. So gestärkt durch die Entwicklung der Leitlinien der Umwelthaftung durch die Experten der Kommission ist auch das Umweltschadensgesetz nicht vollständig, wie im Vertragsverletzungsverfahren gefordert, an die europäische Rechtsprechung des EuGH angepasst worden. Die Auslegung des Urteils 529/15 hat gravierende Auswirkungen auf das WAG und bestätigt die Rechtswidrigkeit beider Gesetze. Die Umwelthaftung in 10 Fällen ist vollkommen verkannt vom Gesetzgeber. Es sind alle Tätigkeiten, die im Anhang 1 des Umweltschadensgesetzes stehen, berichtspflichtig. Alle. Und das sind Tausende, viele Tausende. So wird das Vertragsverletzungsverfahren mit gründenversehenen Stellungnahmen weitergeführt werden
und wie die FFH-Richtlinie und sicher auch die Wasserrahmenrichtlinie auf dem Tisch des EuGH enden. Das ist also keine gute Zukunft und es muss was getan werden. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kemmler. Vielen Dank nochmal an Sie alle Sachverständige. Ich weiß, in Zeiten von Corona und virtuellen Zusammenkünften ist vieles eine Zumutung. Auch das Beachten der Zeit ist eine Zumutung. Das ist sehr viel einfacher, wenn man physisch beieinander sitzt und eine Stoppuhr hat, die alle hören. Also gerade bei unserem Format, dass die Fragezeit immer noch abgezogen werden muss von den 5 Minuten, war das jetzt eine Herausforderung. Da bitte ich um Entschuldigung nachträglich, dass wir das so handhaben. Ich werde mir das für die Zukunft vielleicht doch wieder anders überlegen, solange wir virtuell tagen müssen. Aber jetzt vor allem ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Professorin und Herren Doktoren und Professoren, Sachverständige und auch ohne Professoren und Doktortitel für Ihre Expertise, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, für Ihre Zeit. Die Debatte war so kontrovers, wie ich sie erwartet hatte. Es ist ein breites Feld, Bioenergie, Wasserkraft, Wind, Photovoltaik, Offshore, Onshore beim Wind. Und natürlich müssen wir im Deutschen Bundestag auch immer wieder die Debatte führen, ob die alternative Atomkraft, die wir in einem breiten Konsens in Deutschland für uns für beendet erklärt haben, eine Alternative ist. Das ist einfach so, dass wir diese Debatte jetzt wieder führen müssen zum Teil. Der Blick ins europäische Ausland lohnt dann vielleicht doch mal etwas genauer. Ganz so allein, wie gerne behauptet wird, sind wir da nicht. Nicht einmal die Hälfte der EU-Länder sieht die Perspektive für sich mit Dauer auf Atomkraft nicht verzichten zu wollen. Also insofern sind wir da nicht diejenigen, die einen absoluten Sonderweg gehen. Aber vielen Dank für alles, was wir heute gehört haben, auch für die Kontroversen. Und ich glaube, es lohnt sich, den Fokus darauf zu setzen, was Thema unseres heutigen Fachgesprächs war, nämlich die Lösungsansätze eines naturnahen und landschaftsverträglichen Ausbaus der erneuerbaren Energien und auch der Infrastruktur in den Blick zu nehmen. Vielen Dank auch meinen Kolleginnen und Kollegen für die Vorbereitung und für die Fragen und eine weitere gute Woche.
Vielen Dank für die guten Beiträge.